Hey, mein Name ist Maarten Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Also ein weiterer Boom an der Börse würde mich überraschen.
Zum Beispiel, dass eine Alphabet Nvidia auch um 70% fällt, halten Sie das wirklich für möglich?
Bei Nvidia ja. Wenn ein amerikanischer Präsident nicht mehr weiter weiß, macht er Krieg. Dann ist Europa Spielfeld und Kolonie und bleibt Kolonie. Ich glaube auch, dass China die USA überrunden wird. Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Ich sehe erstmal Jahrzehnte eines verringerten Lebensstandards. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass das, was jetzt da ist, nur noch erschreckt.
Servus Leute, es geht gleich los mit dem Interview mit Professor Otte und der ist ja vorsichtig gestimmt für das Börsenjahr 2026 und da habe ich jetzt genau das Richtige für euch. Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, nämlich unser großes Bundle mit 4 Qualitäts-E-Books und das Beste, ihr könnt euch das gratis runterladen. Es geht genau um die Themen, die Anleger jetzt bewegen. KI, wo stehen wir gerade wirklich? Gold, wie investiert man in Gold und was muss man unbedingt wissen? Schweizer Aktien als sicherer Hafen und dann natürlich, wenn es eine Korrektur geben sollte, SOS. Wenn die Kurse fallen, so kaufen Profis strategisch nach. Könnt ihr euch jetzt alles gratis downloaden im Bundle. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung bzw. in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes. Er ist Fondsmanager und mehrfacher Bestsellerautor. Herzlich willkommen, Professor Max Otte.
Tag, Herr Lochner, freut mich.
Sehr schön, dass Sie nach langer Zeit mal wieder da sind, dass wir uns sprechen und am schönsten ist das natürlich persönlich. Heute haben wir einiges zu besprechen, natürlich über die Börse, aber auch die Weltpolitik. Sie sind ja vor allem politisch-historisch sehr bewandert, da freue ich mich heute sehr auf Ihre Einschätzungen. 7 schnelle Fragen für den Start habe ich mir überlegt für Sie.
Schauen wir mal.
Erstens, kommt die Jahresendrallye doch noch?
50-50, leider. Kann ich nicht.
50-50, da sprechen wir gleich drüber. Zweitens, erleben die USA 2026 einen Boom oder doch noch eine harte Landung?
Harte Landung.
Oh, da bin ich gespannt. Drittens, hält Schwarz-Rot bis 2029 durch?
Nein.
Fallen die Zinsen viertens am 10. Dezember in den USA?
So kurzfristig geht das nicht. Ich glaube eher, dass sie steigen oder stabil bleiben.
Fünftens, gibt es noch ein böses Erwachen bei den Zöllen? In den USA oder auch vielleicht für den Rest der Welt.
Wir wissen nicht, wo es hinläuft, aber Trump hat ja schon mehrfach zurückgerudert. Also von daher glaube ich, dass das Schlimmste überstanden ist.
Sechstens, steigt Gold auch bald noch auf $5,000?
Das kann gut sein. Danach wird die Luft dann sehr dünn.
Welche Aktie haben Sie zuletzt gekauft?
Ein amerikanisches Technologieunternehmen, relativ groß, also kein Big, kein Megacap, aber ein großer Technologieberater.
Da sprechen wir doch gleich drüber. Herr Orte, jetzt haben Sie schon gesagt, harte Landung, das ist schon mal eine Steilvorlage. Was sagt Ihre Erfahrung und wenn Sie sich jetzt das große Ganze anschauen, was erwarten Sie fürs Börsenjahr 2026? Jetzt mal so ganz grob.
Es ist schwierig. Wir haben uns gerade nochmal mit der Situation befasst. Wir haben ja wieder einen Boom oder eine Börsenrallye, die von relativ wenigen Werten getragen wird. Der S&P 500 hat mit den Magnificent Seven, die machen 37% fast des Index aus. Und das ist gestiegen von 15-16% auf 30. Das heißt, die Rallye hat nur noch relativ wenige Säulen, durch die sie getragen wird. Und von daher sehe ich eher einen Rückgang der Kurse, ein Stagnieren der Kurse, vielleicht auch ein Mini-Crash. Also ein weiterer Boom an der Börse würde mich überraschen.
Aber warum dann genau? Also lassen Sie uns auch gerne gleich über die Tech-Aktien sprechen. Die Wirtschaft sieht ja gerade nicht so schlecht aus und die Unternehmen verdienen ja richtig Geld. Also sehen Sie da eine andere Gefahr? Sie haben gerade gesagt, harte Landung. Also fürchten Sie auch bei der US-Wirtschaft eine harte Landung oder wo kommt sozusagen die Bremse her? Weil die Zinsen fallen ja gerade eigentlich auch noch.
Naja, die Unternehmen verdienen Geld, aber es ist natürlich teilweise Kriegswirtschaft. Gerade in den USA haben wir doch eine massive Inflation. Trump sagt so immer, sie sei besiegt. Das stimmt aber nicht. Die Lebenshaltungskosten für die Bürger steigen. Marjorie Taylor Greene, die abweichende Republikanerin, hat ja gerade ihren Rückzug verkündet, weil sie gesagt hat, es hat sich nichts geändert. Und Trump versucht es halt in den USA mit der standardrepublikanischen Rezeptur, Steuern runter, Steuergeschenke an Superreiche. Dazu macht er mehr Schulden mit dem Big Beautiful Bill. Das hat in der ersten Amtszeit Trump funktioniert. Da war allerdings auch noch mehr Reserve in der Wirtschaft. Und jetzt ist quasi so, dass dann nochmal versucht wird, einen Impuls zu setzen. Ist aber zu spät. Die Kaufkraft ist in der Breite nicht da. Auch der Börsen, genau wie der Börsenaufschwung, wird auch der Wirtschaftsaufschwung nur von wenigen getrieben. Also von daher gibt es da eher einen Rücksetzer.
Liegt die Gefahr darin, wir haben jetzt die fallenden Zinsen, also am 10. Dezember, die Märkte rechnen ja damit, dass sie fallen. Trump will ja Herrn Hassett installieren, der ist ja eine ganz klare Taube, also Trump will ja, das sagt er ja auch schon seit längerem, ist ja kein Geheimnis, er hätte ja jetzt gerne die Zinsen schon am besten bei Null, auf jeden Fall deutlich tiefer. Also da geht die Tendenz ja klar Richtung fallende Zinsen, dann will er ja auch jetzt vielleicht noch diese Schecks sozusagen die von den Zöllen was zurückgeben, $2000 sind da im Gespräch. Also ist das so ein bisschen, wenn man Benzin ins Feuer kippt oder wie schätzen Sie das ein?
Zinsen sind ja Geldpolitik, die Schecks sind ja in gewisser Weise Fiskalpolitik. Die werden direkt ausgabewirksam, die kommen bei den Leuten an, sie werden ausgegeben. Das ist mal ein kurzer Impuls, der dann natürlich leicht die Wirtschaft beleben kann. Das ist noch eine viel härtere Maßnahme, genauso wie die direkten Beihilfen während Covid, genauso wie die Kriegsausgaben. All das ist keynesianische Fiskalpolitik im Gegensatz zur Geldpolitik, die wir die letzten Jahrzehnte vor allem gemacht haben. Zinsen runter, Geldmenge erhöhen und sozusagen die Wirtschaft weich anzuschieben. Also wenn die Zinsen jetzt fallen, dann hilft es vielleicht ein bisschen, aber es ändert nichts daran, dass der Börsenaufschwung in einer späten Phase ist. Es hindert nichts daran, dass es erhebliche strukturelle Probleme in der US-Wirtschaft gibt. Also das sind alles Dinge, die Trump macht, um gut dazustehen. Er ist kein Wirtschaftsexperte, er ist Kaufmann, er hat ja auch schon eine oder mehrere Insolvenzen hinter sich. Also er könnte auch die USA wahrscheinlich ganz gut durch einen Staatsbankrott führen. Da kennt er sich ja mit aus. Na wirklich, da hat er ja Erfahrung. Also von daher wird das alles mittelfristig nichts bringen. Das können kurze Impulse sein.
Das klingt jetzt gerade so ein bisschen, als wären Sie von Trump nicht enttäuscht, aber jetzt auch nicht gerade begeistert. Also ich weiß ja aus den letzten Jahren, dass Sie, kann man ja sagen, pro Trump sind. Mhm. Also alles andere als jetzt ein Trump-Gegner. Mhm. Aber das klingt jetzt nicht so begeistert gerade.
Ich habe einen Kommentar eines Amerikaners bei X gelesen. I'm still happy he is it, but boy am I disappointed. Also der hat das Wort enttäuscht wirklich. Also ich bin immer noch froh, dass er es und nicht Biden, aber was bin ich enttäuscht, sagte dieser Amerikaner und ich könnte das fast unterschreiben. Jetzt müssen wir uns ein bisschen mit dem Phänomen Trump beschäftigen. Der Mann ist ein Selbstdarsteller, er ist ein Narzisst, er geht gerne auf Schmeicheleien ein, hat auf der anderen Seite eine unglaubliche Energie. Der Mann ist 78, eine Präsenz, eine Arbeitsfähigkeit, das ist fast übermenschlich, muss man sagen. Aber er ist kein Stratege, nie gewesen. Er geht ins Getümmel, er verlässt sich da auf seine Instinkte, er ändert auch mal schnell seine Meinung. Was mich für ihn eingenommen hatte damals, war, dass er sozusagen ein Rad im Getriebe ist oder ein Steinchen im Getriebe und das Getriebe mal durcheinander bringt, weil ich nicht so davon überzeugt war, wie letztlich die USA, der Westen funktioniert in den letzten Jahren mit sehr viel Regierung, mit sehr viel auch, sagen wir ruhig, Deep State, wie auch immer man das interpretieren mag. Und Trump hat das alles mal ein bisschen durcheinander gebracht.
Hat er jetzt ja auch wieder voll reingeschlagen, zumindest am Anfang mit Doge und Elon Musk. Also probiert hat er es ja.
Naja, mit Doge, na, das ist ja schon gleich seine erste Kapitulation gewesen. Also ich komme nochmal zu ihm als Person. Mhm. Ich habe sein erstes Buch gelesen 1988. Das war so unglaublich frech, The Art of the Deal, so prahlerisch, aber irgendwie auch schon wieder gut. Also von da ist der Mann seit vielen Jahren mir irgendwie auch präsent. Und 87, 88 hatte er auch seine ersten ganzseitigen Anzeigen in der New York Times gemacht, wo er dann mit außenpolitischen Themen kam, dieselben wie heute. Hm. Zölle, die Verbündeten sollen zahlen, Amerika wird übers Ohr gehauen und so weiter. Das sind ja dieselben Themen. Also in gewisser Weise seine Grundinstinkte, seine Grundthemen.
Die kennt man ja lange, genau, was er eigentlich wollte.
Der ist auch erstaunlich konstant. Also auch kein Krieg, das sagt er ja auch immer, aber seine strategische Umsetzung und seine Taktik, da geht's wüst durcheinander. Und das Problem in der ersten Amtszeit war, dass er ja gar nicht regieren konnte. Dass er also quasi durch die Demokraten, durch seine Gegner, auch durch Lawfare extrem unter Druck war an der Wand. Es gab ja diesen Russia-Hoax, wo man ihm Zusammenarbeit mit Russland vorwarf. Und das ging ja über 2 Jahre mit 30 Anwälten. Er war also immer in der Defensive, das kann er gut, der lässt die Dinge an sich abperlen, aber so richtig vorwärts konnte er nicht kommen. Zudem hat er gesagt damals, ich war in Washington neu, ich wusste nicht, wen ich wählen sollte. Der amerikanische Präsident besetzt ja, anders als in Deutschland, bis zu 10.000, 15.000 Stellen neu. Mhm. Das ist das Beutesystem, was von Andrew Jackson 1834 eingeführt wurde. Also der Andrew Jackson hat seine ganzen Anhänger mitgeholt, hat den Regierungsjobs verschafft und wenn jetzt mal die Partei wechselt von Demokraten auf Republikaner, wird in Washington einmal ausgekehrt oder umgekehrt. Und jetzt konnte er seine Leute mitbringen. Von daher hatte ich sehr hohe Erwartungen an die zweite Amtszeit und die hat er doch sehr, sehr enttäuscht.
Weil er dann eingeknickt ist, weil er nicht Tabula Rasa am Ende macht? Also er ändert ja schon viel. Also
ja, es gibt 3 Aspekte. Also in der Tat, er hat sie immer auf den Deep State geschimpft. Letztlich hat er sich mit dem Deep State, auch mit Washington geeinigt. Also die Epstein-Akten, was immer da drin stehen mag, die wollte er veröffentlichen. Die wollte auch seine Justizminister, Ministerin Pam Bondi veröffentlichen. Ich habe noch ihre Aussage, also auch auf Bewegtbild vor Kopf, wo sie sagte, yes, I have it on my desk, I'm reviewing it right now. Und 3 Wochen später sagte sie, nein, es gibt keine Epstein-Akten. So, also das ist schon mal, also da sieht man, dass da ist er zurückgerudert, genauso in diesem mit diesem Big Beautiful Bill, wo über Nacht 7 Billionen neue Schulden dann vereinbart wurden. Da hat man einfach gesehen, über Nacht hat er einen Kompromiss mit dem Kongress gemacht, weil er sich eben doch nicht mit dem Kongress anlegen wollte und hat diese 7 Billionen neuen Schulden genehmigt. Das hat ja zum bitteren Streit zwischen Musk und Trump geführt. Mhm. Und dann ist ja Musk auch ausgestiegen, weil Musk nicht informiert war. Es war natürlich, ist auch nicht Musks Kompetenz gewesen, da was dran zu machen. Das ist natürlich eine Sache zwischen Kongress und Präsident. Aber wenn Musk als unabhängiger Unternehmer mit der Idee angetreten ist, unterstützt von Trump, ich muss 2 Billionen einsparen, sonst laufen wir in den Staatsbankrott. Und das war seine Mission und sein Auftrag. Mhm. Und jetzt macht Trump das. Dann ist natürlich vorbei. Und die haben sich dann wirklich sehr böse auch auf X beharkt. Ich respektiere Musk sehr, da können wir uns auch noch drüber unterhalten. Mhm. Die haben sich sehr böse beharkt auf X. Zwischendurch hat dann auch Musk mal getwittert, geixt, wie auch immer, gepostet, time to bring out the big one. Musk, Trump is in the Epstein.
Ja, yeah, da
und das
ging's
hat, er,
heiß her, ja.
Hat er wieder gelöscht und Trump sagte auch, Musk, Elon, du machst das ja nur, weil wir dir deine Subsidies, deine Förderung für die Electric Vehicles streichen, für die Elektromobilität. Sagt er, nein, streich die, aber streicht auch alles andere. Das ist natürlich nicht passiert. Also da ist er von dem Deep State eingeknickt. Das ist Thema 1. Thema 2 sind die Zölle. Ich bin nicht gegen Zölle. Ich habe da durchaus die Position von Friedrich List, dass man also durchaus ein Zollregime, das strategisch und klug und mit Augenmaß gemacht ist, kann man das machen. China hat das
gemacht. Dann Disbalancen auszugleichen? Oder weil grundsätzlich sagen ja die meisten Ökonomen immer, da gibt es eigentlich nur Verlierer. Mhm. Was finden Sie dann okay daran?
es gibt auch asymmetrische Machtverhältnisse. Wenn ich nach Ricardo gehe, klar, alles Freihandel wäre und es gäbe keine Staaten oder es gäbe keine unterschiedlichen Interessen, dann könnte man das machen. Aber wenn ich sage, ich muss vitale Industrien schützen, die USA wollen das, wir Deutschen tun es überhaupt nicht, die Franzosen tun es, die Engländer tun es in anderer Form, die Chinesen sowieso, die Russen, wir Deutschen nicht. Also das ist das eine. Das andere sind sogenannte Entwicklungszölle, dass man Cluster schützt, die sich entwickeln sollen oder auch gewisse, kann man machen, wenn man es nicht übertreibt, wenn das im strategischen Gesamtbild
ist. Mit Augenmaß haben Sie ja gerade gesagt.
Ich bin da bei Friedrich List, eben nicht bei Adam Smith, geht. Aber Trump hat es auf eine derartig simple und holzhammermäßige und auch holzschnittartige Weise gemacht. Auch die Art, wie er die erste Runde der Zölle berechnet hatte, das hing einfach am Handelsdefizit.
Das war ja relativ simpel dann, ja.
Ja, das war simpel, aber natürlich falsch. Und vor allem war in dieser Berechnung waren nicht drin. Also wenn ich jetzt auf eine Warengruppe X, mit der ich, sagen wir mal, 1 Milliarde Import habe, ich da 10% Zölle drauf mache, kriege ich ja nicht 100 Millionen, sondern durch die Zölle verändern sich ja die Preise und auch die Menge reagiert. Und das ist alles nicht bedacht worden und dann das Hin und Her, Zölle auf China, keine Zölle auf China, Zölle auf die Schweiz, 50% oder wie viel, es war ja recht hoch, kriegt er eine Rolex geschenkt, auf einmal sind die Zölle niedriger. Ich meine, die Rolex war ja keine Bestechung, die war Schmeichelei, aber da hat er sich vielleicht, also ich besteche einen Milliardär nicht mit einer Rolex, aber hat er sich geschmeichelt gefühlt, was auch immer. Auf einmal waren die Zölle niedrig. Also es ist auf eine derartig simple, banale, holzschnittartige Weise passiert, also aus dem Bauch raus, dass man tatsächlich den Kopf schütteln muss. Und das Dritte ist eben, dass er sich als Friedenspräsident stilisiert hat und dass der Krieg in der Ukraine immer noch weitergeht und dass er auch das...
Gut, er ist dran, das muss man sagen.
Ja.
Aber glauben Sie, das wird was? Oder?
Ich glaube schon. Ich habe Hoffnung. Zwischendurch hatte ich teilweise mal keine Hoffnung. Aber auch da hat er keine Strategie. Also das geht auch immer hin und her. Aber ich glaube schon, dass er im Inneren schon einer ist, der jetzt mit Militäreinsätzen, mit Kriegen nicht so viel zu tun hat. Venezuela zeigt jetzt natürlich wieder was anderes. Da vielleicht... eine kurze Episode, wenn ein amerikanischer Präsident nicht mehr weiter weiß, macht er Krieg. Das geht deutschen Bundeskanzler nicht so. Wir sind zum Glück eine friedliche Nation, aber die USA sind eine Supermacht. Das ist nun mal so da. Ich erinnere mich an den Herbst 1998, als ich junger Assistant Professor an der Boston University war. Und dann kam ein älterer Kollege und sagte, komm, wir gehen mal in den Faculty Room. Da stand ein Fernseher. Clinton hat gerade Cruise Missiles Richtung Somalien geschickt. So, da hatte Clinton tatsächlich ein paar Cruise Missiles Richtung Somalia geschickt, weil damals irgendwie auch noch eine gewisse Affäre mit einer gewissen Praktikantin im Gespräch war und das war mehr oder weniger ein Ablenkungsmanöver. Und diese Tendenz der USA für alle Probleme kriegerische Lösungen zu finden, die ist leider sehr hoch. Also mein Freund Andy Bacevich, der war Direktor des Zentrums für internationale Beziehungen an der Boston University, war auch mal Panzeroffizier in Bamberg gewesen. Der hat 2003 ein Buch geschrieben, American Empire, bei Harvard University Press, und hat da ein Zitat drin. In den 90er Jahren nahm die Neigung der Vereinigten Staaten, für alle außenpolitischen Probleme militärische Lösungen zu suchen, bedenklich zu. Oder hat ein neues Höchstmaß erreicht. Das ist natürlich seitdem nicht weniger geworden. Und das sehen wir jetzt bei Trump, trotz seiner grundsätzlich friedensgestimmten Art, in Venezuela, wo er mal eben dann vor der Küste Boote bombardieren und in die Luft sprengen lässt. Von denen
das ist ja auch... markige Worte. Lassen Sie uns da gleich drüber sprechen, weil das ist dann, glaube ich, nochmal eine andere Baustelle. Mhm. Geopolitik generell, was da vielleicht von uns kommt, wie es aussieht.
Ja.
Vielleicht ganz kurz beim Wirtschaftlichen noch bleiben.
Ja.
Und bei den Aktien. Die harte Landung für die USA kommt dann, weil es eine Rezession gibt oder von den Schulden, weil sie dann da massiv unter Druck kommen werden. Sie haben ja vorhin schon angedeutet, die Zinsen eigentlich nicht sinken, vielleicht sogar steigen. Viele sagen ja, die Zinsen, die am langen Ende, das wird ja sowieso das Problem, da kannst du am kurzen Ende senken, wie du willst. Am langen Ende wird der Markt dann Druck machen bei den Schulden.
Absolut.
Also kommt da die harte Landung oder wo sehen Sie die dann?
In der Nachfrage. Mhm. Immer mehr Amerikaner sind im Prekariat oder haben zwei oder drei Jobs. Also das ist ja schon
zu schwacher Konsum dann?
Ja, zu schwacher Konsum wird kommen. Dann Das ist eigentlich das hauptstrukturelle Problem, weil wir schon seit Jahrzehnten diese auseinanderklaffende Schere der Vermögen haben und das führt zu einer strukturellen Unternachfrage und ich sehe jetzt nicht so viel Nachfrage auf der Investitionsgüterseite, die das ausgleichen könnte. Der Staat kann es nicht, der ist hoch verschuldet. Mhm. Die Big Techs, die gehen massiv mit Hunderten von Milliarden in KI-Investments, aber auch das ist ein Wettlauf, der sich nur für einige auszahlen wird. Also diese massiven KI-Investments, da werden auch einige von abgeschrieben werden irgendwann. Also das ist jetzt die letzte Stufe dieses KI-Booms. Die KI bleibt natürlich und wird unser Leben weiter verändern, aber also die Impulse aus Big Tech, KI, die flachen langsam ab. Gut, Kriegswirtschaft läuft langsam wieder an so ein bisschen, das ist Konsum flacht ab, das sind strukturelle Probleme, die Handelsdominanz der USA nimmt ab, China ist der größte Handelspartner mittlerweile fast aller Nationen, auch in Südamerika. Das heißt, die reale Stellung der USA im Wirtschaftssystem nimmt ab, damit auch die Dominanz des Dollars und das alles wird dazu führen, dass wir echte wirtschaftliche Probleme kriegen. Der Housing-Sektor, es ist also das Inventar an unverkauften Häusern ist so hoch wie seit kurz vor der Finanzkrise nicht mehr. Das ist ja auch ein sehr spannender Indikator dafür, dass da massiv Nachfrage fehlt. Und der Konsum ist nun mal bei Weitem der größte Block im Bruttoinlandsprodukt.
Zum letzten Mal haben wir gesprochen, ich habe nochmal extra nachgeguckt, im Oktober 2022, damals haben wir noch diskutiert, ist das jetzt eine Bärenmarkt-Rally, kommt da noch das böse Erwachen? Damals haben sie gesagt, kann sein, dass es noch runtergeht, aber sie waren bullish, sie waren investiert, weil sie gesagt haben, naja, wenn es noch weiter runtergeht, dann geht es schnell wieder hoch, weil dann sind die Aktien so billig und man muss eigentlich dabei sein. Jetzt sind sie vorsichtiger, deutlich vorsichtiger. Mhm. Wie viel Cash halten sie jetzt? Also das klingt ja schon sehr...
Ja gut, ich meine, die Märkte sind ja 3 Jahre gut gelaufen. Wir waren damals voll dabei. Wir sind allerdings im Tech-Sektor natürlich auch dabei gewesen, nur nicht mit 30%. Da sind wir etwas untergewichtet gewesen. Deswegen hängen wir dem Index auch im Moment etwas hinterher. Aber grundsätzlich war es richtig, investiert zu sein. Jetzt haben wir dadurch, dass wir relativ defensive Titel haben, auch nicht so viel Cash. Wir haben ein paar konträre Titel, wir haben 10% Liquidität, wir haben vielleicht noch 10% Edelmetalle, die sich ja gut entwickelt haben und der Rest, 80%, ist weiterhin Aktien. Allerdings eher oder zu einem größeren Anteil billige Titel, konträre Titel, also das, was man landläufig als Value-Titel bezeichnet, stimmt zwar so nicht, die Bezeichnung, aber nennen wir sie mal so, also in die Richtung.
Sie haben es ja gerade gesagt, Sie hängen da dem Index schon ein bisschen hinterher. Haben Sie die Tech-Rally schon ein bisschen verpasst auch?
Verpasst in dem Sinne, dass wir nicht mit dem ganzen Gewicht drin waren, sondern wir haben also 3 von den, ich glaube eh nicht an die Big 7 in dem Sinne, weil Nvidia ein Ausrüster ist, der ist sehr zyklisch, Tesla ist extrem teuer, ist natürlich ein brillanter Kopf dahinter, aber es ist auch noch eine Spekulation darauf, dass es aufgeht. Also bleiben 5, die fundamental tragbar bewertet sind. Gut, da hatten wir mehr von haben können. Wir haben ein Gewicht von ungefähr 15%. Die haben 30% Gewicht im Index. Das hat man schon gemerkt natürlich.
Jetzt sind Sie auch vorsichtig. Es ist natürlich auch, erscheint deutlich logischer, weil die Aktien natürlich gut gelaufen sind. Jetzt wissen wir natürlich trotzdem nicht, wie lange die Rallye weitergeht. Aber Sie haben zuletzt das mit den Nifty 50 verglichen von 1972. Da war ja IBM, Xerox, Polaroid, McDonald's, Coca-Cola. Damals, ich war damals noch nicht an der Börse in den 70er Jahren, aber da hatte man ja, glaube ich, auch das Gefühl,
ich kann nicht
eigentlich auch nur hochgehen.
Also so alt bin ich auch nicht.
Das wollte ich damit nicht sagen. Nee. Aber trotzdem, glaube ich, sind Sie bei der Börsenhistorie noch bewanderter als ich, auf jeden Fall, und erfahrener. Sehen Sie da ähnliche, oder sehen Sie da Parallelen, dass das auch so kommen könnte jetzt mit Big Tech? Wie damals die Nifty 50.
Ja, vielleicht noch kurz zu meiner Historie mit der Börse. 79 habe ich mich zum ersten Mal mit der Börse befasst, als die Silberspekulationen der Brüder Hand aus Texas kamen. Da war ich so 15, 16. Da habe ich mich zum ersten Mal mit diesen Dingen befasst.
Aber war ja dann nach den Nifty 50.
Das war danach, ja.
Das war
klar. Und dann habe ich 83 beim Tod meines Vaters, ist leider sehr früh gestorben, habe ich meine ersten Aktien geerbt und war dann tatsächlich 87 beim Black Monday auch auf dem Parkett der Frankfurter Börse. Also ein paar Dinge habe ich schon mitgekriegt.
Ja, das ist schon
die Nifty 50, ja, das waren sozusagen One-Decision-Stocks. Die musste man haben. Es war eine ähnliche Situation ein bisschen bis wie heute. Also die US-Wirtschaft boomte, aber sie verlangsamte sich. Die Rohstoffpreise stiegen an. Nixon hatte im August 71 die Goldbindung des Dollars gelöst. Aber man musste diese 50 Superunternehmen der amerikanischen Wirtschaft haben. Damit konnte man nichts falsch machen. Die wuchsen immer. Und die hatten auch fantastische Wachstumsraten in den 60er Jahren zwischen 15% und 30%, teilweise mehr. Also McDonald's zum Teil noch mehr. Also sie waren ein Jahrzehnt gut gewachsen und sie wuchsen auch danach weiter. Nur, wir hatten das, was man Multiple Expansion nennt. Also wenn die Gewinne wachsen, also Kurs ist ja Gewinn mal Multiple, Kurs mal KGV. So. Und wenn die Gewinne wachsen, aber die KGVs sinken, dann habe ich eine Stagnation. Und Ende 71, 72, da Ende 72 sind dann eben diese Nifty 50 alle brutal eingebrochen zwischen 30, 40 und 70 bis zu 90%, haben zum Teil, also einige haben 3-4 Jahre gebraucht, bis sie sich wieder erholt haben, aber viele 10 Jahre, manche noch länger, 20 Jahre, manche gar nicht mehr. Xerox gibt's nicht mehr, Pan Am gibt's nicht mehr. Also es war einfach so, dass da zu viel und zu lange zu gut gelaufen ist, dann steigt die Stimmung, dann werden die Preise höher, dann sind die KGVs höher. Da sind wir bei den, wenn ich mal bei den Big Five bleibe, bei den Magnificent Five von den Seven, sind wir da noch nicht. Also wir haben da KGVs irgendwo zwischen 25 und 35. Von daher kann das, verglichen von den Nifty 50, kann das noch 1-2 Jahre gehen. Wir wissen es aber nicht. Aber die Bewertungen sind jetzt auch so, dass man da aus meiner Sicht nicht voll einsteigen sollte.
Aber halten Sie solche Abstürze, gut, Sie haben es gerade gesagt, es kann noch hochgehen, aber so zum Beispiel, dass eine Alphabet Nvidia auch um 70% fällt, halten Sie das wirklich für möglich?
Bei Nvidia ja. Bei Alphabet würde ich bei Buffett bleiben. Man muss 50% Rückgang aushalten können. Und ich meine, das letzte Mal hatten wir sowas schon fast im Covid-Crash Anfang 20. Also sind
Liberation Day waren ja auch immer in 20%. Ja, eben, war ja auch, geht ja auch wieder sehr schnell.
Geht ja ruckzuck. Also, und das bei diesen Megacaps natürlich. Und das ist an der Börse immer möglich.
Trotzdem, Parallele zur Dotcom-Blase. Also die Stimmung ist ja gerade, natürlich haben wir teilweise einen Hype und KI ist das große Ding, das ist klar. Trotzdem, wenn man auf die Sentiment-Umfragen schaut, eigentlich in diesem Jahr immer wieder die Bären in der Überzahl. Also Euphorie, so eine blanke, wie jetzt bei der Dotcom-Blase, die haben wir doch noch nicht, oder?
Nein, die haben wir nicht. Es ist in der Tat eher so eine...
Man traut dem Braten irgendwie nicht so richtig. Aber schon lange eigentlich nicht.
Kann man auch sagen. Dass,
oder?
Dass also im Prinzip kann man sagen, seit der Finanzkrise.
Ja, oder zumindest sagen wir mal seit dem Covid-Crash irgendwie... Ja, ich weiß nicht, es ist immer so.
Davor war es auch nicht so wirklich euphorisch. Vielleicht wurde es gerade wieder ein bisschen euphorisch. Also
man hatte immer mal so eine kurze Phase, dann Ende 22, ja, da war es dann mal, da hatte man das Gefühl, okay, jetzt geht's
von so einer. Mitte 21, 22 kam ja auch eine sehr starke Korrektur bei den Tech-Werten. Also Microsoft mal eben minus 30%. Das kann natürlich jederzeit passieren. Dann würden wir vielleicht.
Ich habe gerade 22 gesagt.
Da würden wir dann auch wahrscheinlich die Big Techs noch verstärken, denn grundsätzlich, dass Microsoft, Alphabet, Meta, Apple und so weiter, dass die bestimmend für unser tägliches Leben geworden sind, da ist, glaube ich, kein Zweifel dran. Das sind, wie Jeremy Grantham, der englische Vermögensverwalter, mal gesagt, das sind die neuen Consumer, also die Markenartikler, die Titel, die man haben muss, weil sie so unser Leben dominieren. Und wenn die also um 30% einbrechen würden, wären das sehr schöne Kaufgelegenheiten. Ich würde auch Privatinvestoren, die langfristig ein Portfolio aufbauen, würde ich sagen, dass sie auf jeden Fall 3 oder 4 dieser Titel dabei haben sollten. Das ist immer noch die beste Perspektive auf langfristigen Wertzuwachs. Selbst wenn es jetzt mal 30% runtergeht, dann kann man ja nachkaufen.
Von Alphabet sind Sie überzeugt. Die haben Sie ja bei Ihrem Qualitätswachstum dabei.
Ja, wir haben Alphabet, Microsoft und Amazon. Aber Alphabet waren die wir am höchsten gewichtet hatten, mit 7%. Das hat sich auch ausgezahlt, weil Alphabet einfach am billigsten waren. Die waren im Vergleich zu Microsoft in den hohen 30ern, waren die in den niedrigen 20ern im KGV und die waren dem Markt noch ein bisschen hinterher. Das haben sie jetzt gerade in den letzten 6 Wochen gut aufgeholt und da haben wir auch schön mitverdient jetzt da war also die Gewichtungsentscheidung auch sehr richtig.
Was ja schon spannend ist, jetzt gibt es natürlich immer Crash-Propheten, die immer waren, sie wurden ja auch, ihnen wurde das Etikett ja auch schon mal angehängt. Michael Burry hat zuletzt ja immer wieder Schlagzeilen gemacht, weil er warnt. Es ist schon amüsant, was gerade passiert ist. Nvidia hatte sogar eine Meldung rausgegeben nach dem Motto oder eine Memo, besinnig das neue Enron. Also das sind schon so Sachen, wo man sich denkt, ist schon ein bisschen, wird man schon ein bisschen hellhörig. Und es waren ja viele vor beim Thema KI, nicht nur vor dieser Blase, sondern vor Überkapazitäten, also bei Rechenzentren, Immobilienthema sozusagen, oder dass eben Fehlinvestition da ist, oder auch beim Thema Energie. Nach Buffett, sehen Sie da schon ein paar Kakerlaken in der Küche, die so langsam vorkrabbeln? Haben Sie da schon ein komisches Bauchgefühl?
Naja, zwischen Enron und Überkapazitäten gibt es da noch einen kleinen Unterschied.
Das ist klar.
Michael Burry ist natürlich genial, aber er fährt einen heißen Socken. Der setzt dann wirklich.
Lacht er sich auch oft falsch, das muss man auch sagen.
Er setzt dann immer auch alles auf eine Karte, was dann super ist. Machen wir als Value Investoren nicht. Wir haben vielleicht Tendenzen, wir haben Gewichtungen, wir haben unsere Meinungen. Natürlich legen wir auch Schwerpunkte fest. Aber Michael Burry ist da schon speziell, wenn auch durchaus ein interessanter Kopf an der Börse. Ja, das wird natürlich passieren. Wir haben diese Hunderte von Milliarden Investment in Datenzentren, in auch Amazon will eigene Kernkraftwerke bauen, also das ist schon massiv. Und damit ändert sich ein bisschen die Struktur der gesamten Branche. Von relativ wenig kapitalintensiv zu kapitalintensiv. Und damit, selbst wenn die Firmen in der Topline weiter wachsen, wenn sie ihre Kapitalbasis ausbauen, überproportional sinken die Kapitalrenditen. Das heißt, der Wettbewerb reduziert diese Unternehmen wieder auf eine normale Kapitalrentabilität. Das sind die natürlichen Wachstumsbremsen, die es im Kapitalismus immer gibt. Das wird passieren zum Teil. Trotzdem sind es langfristig, glaube ich, Werte, die man haben muss, obwohl jetzt durchaus mal Rücksetzer von 30-40% kommen können. Aber es würde mich wundern, wenn eine Alphabet um 60-70% einbricht. An der Börse ist nichts unmöglich. Oder wenn Microsoft um 60% einbricht. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Sind Sie auch bekannt für Ihre Königsanalyse? Gibt es Kennzahlen, wo Sie sagen würden, da sollten Anleger darauf achten? Weil natürlich das KGV so auf den ersten Blick, das ist natürlich schon vielleicht so ein erster Anhaltspunkt. Aber an sich geht es ja immer um Wachstum und auch um Profitabilität, um die Cashflows. Gibt es da Sachen, wo Sie sagen, da schaue ich ganz besonders drauf, wie sich das jetzt entwickeln wird?
Also neben Kurs Cashflow ist natürlich Kursgewinn ist natürlich Kurs Cashflow wichtig, freier Cashflow vor allem, also Cashflow abzüglich Investitionen, also der Cashflow, der tatsächlich verfügbar ist. Es ist die Kapitalrendite. Und es ist auch die Bruttomarge, die zeigt, wie gut das Unternehmen am Markt steht. Und dann natürlich langfristige Wachstumszahlen. Also wie ist der Topline-Growth, also Umsatzwachstum im 10-Jahres-Vergleich, wie ist das Gewinnwachstum? Das sind spannende Zahlen. Wenn jemand 10 Jahre kontinuierlich wächst, dann ist das zwar keine Garantie für die Zukunft, aber man sieht man eine gewisse Kontinuität. Wenn dazu dann noch die Bewertungsziffern nicht zu hoch sind, dann ist das schon mal eine ganz gute Kombination.
Was sind denn jetzt günstige Aktien? Denn die gibt's ja schon. Also wenn man sich das Ganze mal anschaut, Sie haben es ja vorher beschrieben, es sind natürlich die Tech-Aktien, die das getrieben haben, vor allem die großen Player. Wenn man mal so auf den breiten Markt schaut, ja, es gab jetzt zuletzt schon bessere Tendenzen, aber die US-Wirtschaft, die läuft schon gut, aber wenn man jetzt KI abzieht, sind wir ja eigentlich auch wenn man das mal raushält, in einer Rezession oder zumindest wächst da nicht viel. Das ist ja so ein sehr gespaltenes Bild. Es gibt ja auch diese schönen Beschreibungen, dass wir eigentlich so eine Rolling Recession hatten, also dass eigentlich jede Branche schon mal in der Rezession war zwischendurch. Oder dass wir
Werbung. Leute, ihr wisst ja, die Digitalisierung ist eine tolle Sache, aber sie hat so einige Tücken, gerade für uns als Unternehmer. In der digitalen Welt von heute ist Vertrauen keine Option, es ist der Schlüssel zum Wachstum und genau dafür gibt es Venta. Venta ist die führende Trust-Management-Plattform, die Unternehmen mit KI, Automatisierung und kontinuierlicher Überwachung dabei hilft, schnell compliant zu werden und compliant zu bleiben. Ganz egal, ob du ein Startup hast, das sich zum ersten Mal mit SOC 2 oder ISO 27001 beschäftigt oder ob du als größeres Unternehmen Lieferantenrisiken managen musst, Venta macht den ganzen Prozess schneller, einfacher und skalierbarer. Das Coole daran, ihr spart euch nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch richtig Geld. Laut einer IDC-Studie sparen Firmen mit Vanta im Schnitt über $500,000 pro Jahr und sind dabei dreimal produktiver. Und Sicherheitsfragebögen, die normalerweise ewig dauern, gehen bis zu fünfmal schneller. Bedeutet mehr Abschlüsse, weniger Papierkram. Also ich finde es beeindruckend, wie Vanta etwas so Trockenes wie Compliance so einfach macht und dass schon über 10.000 Unternehmen weltweit auf Vanta vertrauen, ja, das sagt doch eigentlich alles. Darunter vor allem richtige Dickschiffe wie Atlassian, Quora oder Chili Piper. Über 10.000 Unternehmen weltweit, also worauf wartest du? Besuche jetzt vanta.com/Mario und sichere dir deine kostenlose Demo. Nochmal, vanta.com/Mario.
Man, wie gesagt, Big Tech rausnimmt, eigentlich, dass so eine Stagnation oder leichte Rezession ist. Da ist ja Luft nach oben theoretisch, beziehungsweise viele Aktien sind nicht gelaufen. Also gibt's denn noch viele günstige Aktien?
Die gibt es durchaus. Ich meine, nicht alle eignen sich, weil wir nicht wissen, wir haben ja einerseits diese Gefahr einer Rezession, wir haben die fehlende Nachfrage zum Teil, aber wir haben natürlich auch brutale Veränderungen, die sich in der Wirtschaft ergeben, durch die KI-Revolution, durch vieles, was sich jetzt umwälzt. Das heißt, bei vielen...
Lassungen zeigen sich da ja auch schon durchaus.
Ja, bei vielen günstigen Aktien wissen wir nicht, wo die Zukunft hingeht. Das ist ja auch immer wichtig. Hat diese Aktie überhaupt eine Zukunft? Also im Nebenwertebereich, auch im Midcap-Bereich gibt es jede Menge relativ günstige Aktien, wo vielleicht im Moment die Angst auch zu hoch ist, dass die nicht genug in KI sind. Wenn ich das mal mit den Nifty 50 vergleiche, also in den 10 Jahren, nachdem diese Blase ist es in gewisser Weise gewesen, kollabiert ist, sind auch die Indizes viel besser gelaufen als die vorigen Stars, weil die Indizes einfach billiger waren und dann aufholen konnten. Also im Energiesektor gibt's eine Menge günstiger Dinge. Beteiligungsgesellschaften gibt es zum Teil relativ günstig. Berkshire ist nicht günstig, Berkshire ist ungefähr fair bewertet. Buffett hat sich ja jetzt zurückgezogen.
Aber Sie glauben an Berkshire weiter, auch nach Buffett?
Immer noch unsere größte Position, war auch die letzten 3 Jahre nicht schlecht, ganz gut sogar. Berkshire hat zwei Qualitäten. Einmal wachsen sie relativ berechenbar mit 10%, was eine Menge ist. Ich meine, das ist natürlich nicht wie im Tech-Sektor, aber wenn ich jedes Jahr 10% Wachstum habe und das schlägt sich im Kurswachstum nieder, dann ist das in Ordnung. Und auf der anderen Seite hat Berkshire eben mittlerweile fast 400 Milliarden Liquidität auf der Bilanz, die man dann in einer Krise wahrscheinlich sehr geschickt einsetzt, dazu kauft. Also von da ist es auch so ein kleiner Krisenhedge, aber Berkshire ist ein Sonderfall. Spannend sind für uns auch Unternehmen, die, möchte sagen, ein bisschen durch den Tech-Boom in den Schatten geraten sind, weil die KI-Sorgen überhand nehmen. Also ich sprach eben gerade schon ein Technologieunternehmen an.
Das Sie gekauft haben?
Es ist die Gartner Group, die sind so in der Marktkapitalisierung knapp unter 20 Milliarden. Also ist ein veritabler Midcap, würde man schon als DAX-Unternehmen fast sehen. Das Unternehmen gibt es seit Ende der 70er Jahre. Sie machen nur KI-Beratung, nicht KI, IT-Beratung. Und sind weltweit etabliert. Ich kenne sie selber seit Anfang der 90er Jahre. Wir haben jetzt auch einen kleinen Konjunktureinbruch. Und das sind dann solche Sachen, wo das Sentiment im Moment so ist, dass KI das Geschäft überflüssig macht oder stark beeinträchtigt. Aber was macht Gartner? Sie machen reine Beratung, also keine Implementation wie PwC oder andere große Unternehmen. Sie verkaufen Panel Seats an Chief Technology Officers oder CEOs, wie auch immer, für $50,000 im Jahr. Und dann hat man exklusiven Zugang zu den Beratern und zu dem Wissen. Das ist ein großes Netzwerk. Dann gibt's Konferenzen, die haben wieder einen Branding-Effekt. Von daher glauben wir, dass sich die Halbierung dieser Aktie, dass die deutlich übertrieben ist und dass das dann nett weitergehen wird von diesem Niveau. Also wir gucken dann, wo vielleicht die Schattenseite des Hypes ist oder der Euphorie und wo gerade Dinge vielleicht ein bisschen im Windschatten sind, die man nicht so sieht, das wäre eins.
Das ist ein ganz spannender Punkt. Unternehmen, wo es dann so heißt, ja, die werden jetzt platt gemacht und die können sich ja auch neu erfinden oder dann vielleicht sogar KI nutzen für ihre Geschäftsmodelle. Das finde ich auch einen spannenden Ansatz.
Ja. Ich erinnere mich an ein Seminar mit Bruce Greenwald, der ja das Graham & Dodd Seminar gemacht hat an der Columbia University, also sozusagen die Nachfolge von Ben Graham. Und er sagte immer, where do value investors look? The ugly, the obscure, the disappointing. Stimmt natürlich nicht ausschließlich. Man kann auch tolle Unternehmen kaufen, ist sogar für den Privatanleger besser. Microsoft, wenn sie das haben heute, selbst wenn die mal 30% einbrechen und stagnieren, auf 10 Jahre werden sie mit größter Wahrscheinlichkeit immer noch eine vernünftige Rendite haben und bei den anderen guten Big Techs auch. Aber wenn man natürlich ein bisschen tiefer gräbt, dann kann man eben auch in diese hässlichen, verdeckten oder enttäuschenden Unternehmen reingucken. Ist da irgendwo vielleicht unter der Staubschicht was Gold vergraben oder so. Und das tun wir gerade.
Gibt es da noch eine Branche? Weil in den letzten Jahren war das ja ein bisschen einfacher. Es war ja dieser komplette ESG-Hype. Also alles, was zum Beispiel mit Uran zu tun hatte, war ja komplett verprügelt. Energie generell, Öl und Gas und so, das wollte eigentlich auch keiner haben. Da waren ja schon so ein paar, sag ich mal, hässliche Entlein, wie Sie es gerade beschrieben haben. Das ist schon ein bisschen schwieriger geworden. Das haben ja viele schon eine Renaissance erlebt. Gibt es für Sie noch eine Branche, die jetzt so wirklich so völlig verprügelt ist? Gut, Pharma lief jetzt nicht gut, aber gibt es da was, wo...
Pharma machen wir grundsätzlich kaum noch bis gar nicht im Moment, weil es relativ schwierig ist. Wir fokussieren uns auch, was verstehen wir? Wir kommen vom Branchenwissen und schauen, wir sind hier in München, also die sind jetzt auch nicht mehr ganz billig.
Die deutschen Autobauer, die sind nicht so beliebt.
Ja gut, aber hier in München wollte ich gerade auf die Münchner Rücke, auf die Allianz hinaus. Das sind so wirklich solide Werte, die leider nicht mehr billig sind, aber wo ich, das sind somit die letzten deutschen großen Unternehmen, wo ich sagen würde, wenn man als passiver Aktionär langfristig ruhiges Vermögen aufbauen will, eignen die sich noch, die deutschen Autobauer eben weniger.
Sie wollten auf BMW hinaus, deswegen habe ich vielleicht...
Nee, also aber kann man sich überlegen, aber Autobauer haben wir nicht, da ist schon die Zukunft sehr ungewiss. Sie haben eben Öl und Gas und Energie erwähnt, also da finde ich schon, dass einiges zurückgeblieben ist. Equinor, die frühere Statoil, 5-6% Dividende, die haben wir im Depot, die hat nur bislang noch nicht viel für uns gemacht, die ist seitwärts gelaufen. Gut, wir haben die 5-6% Dividende kassiert, wir halten dann ja so einen Titel auch langfristig. Was jetzt dazu gekommen ist, noch spannender, ist ein norwegischer Ölproduzent, Aker BP, die schütten satte 10% Dividende aus. Das ist ja mal ein Wort auch für einen Privatanleger, der was haben will. Die haben gutes Management. Also im Energiesektor weiß ich nicht, wann es weitergeht. Da kann natürlich auch nochmal ein Rücksetzer kommen, wenn die Konjunktur einbricht. Der ist ja auch sehr konjunkturabhängig. Aber da gibt es Dinge und wie gesagt, auch viel in dem Bereich von Unternehmen, die, sagen wir mal, ein bisschen im Schatten des IT-Booms stehen oder wo man vielleicht sogar aus dem IT und KI, aus dem Hype heraus dann sagt, oh, die könnten negativ betroffen sein. Das sind zum Teil Kurse um 50%, 60%, 70%, 80% eingebrochen und da gucken wir uns schon das ein oder andere an.
Kommen gleich zur Geopolitik. Spannend fand ich auch, dass die LVMH auf der Liste haben oder ein Favorit ist. Die hat ja jetzt endlich mal wieder ein bisschen angezogen. Mhm. Schwierige Zeiten, Luxus generell. Gut, gab auch natürlich Aktien, die liefen, aber eher schwierig. Mhm. Jetzt gibt's ja die sogenannte K-shaped Economy in den USA. Also ganz vereinfacht gesagt, beim K, eins läuft nach oben, eins läuft nach unten. Sie haben es ja vorher schon gesagt, die weniger verdienen, die haben eigentlich kein Geld mehr. Die viel verdienen, machen ja immer mehr vom Konsum aus. Ist das auch so ein Aspekt, dass Luxus und vielleicht also Billigketten profitieren können? Haben Sie sowas auch auf dem Schirm?
Mhm, wir haben beides. Sie haben da jetzt mir ein neues Wort beigebracht, die K-shaped Economy. Die kannte ich noch nicht, wobei ich über das Thema schon seit 10 Jahren schreibe. Also nee, seit mehr als 10 Jahren. Im Prinzip seit der Crash kommt. Also im Weltsystem-Crash sind zwei Kapitel über das Verschwinden der Mittelschicht. Mhm. Das ist wirklich die neue Realität. Ich sehe es ja auch in der Generation meiner älteren Kinder. Also da noch auf einen grünen Zweig zu kommen bei den jetzigen Häuserpreisen, beim jetzigen Jobmarkt, also ist schon ziemlich trostlos, wenn da nicht irgendwie Papa oder Mama ein bisschen helfen können. Dann verstehe ich schon, wenn viele sagen, wir leben im Hier und Jetzt, wir haben nicht mehr diese Karrierepläne wie früher. Ganz, ganz übel, was es auch gesellschaftlich ausmacht, da sprechen wir heute dann wahrscheinlich nicht so viel drüber, aber was die Börse angeht, natürlich. Also diese Polarisierung der Konsumwelt haben wir und LVMH haben wir zum Glück vor einigen Wochen aufgestockt und jetzt ist der Kurs ja auch gesprungen. Also da war es eben,
erholt jetzt,
ja. Dann macht eben der Value Investor, wenn es runtergeht, und das Unternehmen ist grundsätzlich gut, dann kauft man eben auch mal antizyklisch. Nicht, weil es runtergeht, man muss vorher seine Hausaufgaben gemacht haben, aber wenn es runtergeht. Und da sind wir sehr happy. LVMH hat ja nun auch einen Eigentümermanager, den Bernard Arnault, und die machen eine sehr geschickte Kapitalallokation, die man aber auch erstmal verstehen muss. Also sie haben zum Beispiel den Cashflow genutzt, um Top-Immobilien zu kaufen, was ja erstmal nicht Kerngeschäft ist. Mhm. Aber wenn ich das als geschickter Kaufmann mache, dann kann das aufgehen. Also da läuft vieles. Natürlich haben wir die Sorgen bezüglich China, wie weit sich das abkoppelt. Ich meine, Luxus folgt ja auch immer in gewisser Weise der politischen Macht oder dem politischen Prestige. Also in Deutschland trinken wir halt nicht mehr so viel Edelbrände, sondern eher Whisky. Das hat sich alles ein bisschen verlagert. Das ist nur so ein Beispiel. Mhm. Aber LVMH ist grundsätzlich sehr gut aufgestellt, ist auch nicht zu teuer. Ich meine, wenn man kauft und wenn man nicht zu viel bezahlt, dann hat man ja auch eine gewisse Sicherheit. Und auf der anderen Seite haben wir tatsächlich eine Billigkette, Dollar General in den USA. Die haben wir vor einem Jahr oder einem Dreivierteljahr gekauft. Da hatten die auch leichte Probleme.
Ging ja runter, also war ja Corona mal, ging ja hoch, runter, und jetzt ging es wieder, hat es sich wieder erholt.
Ja, wir haben so dann irgendwann in dem Abstieg gekauft. Wir stehen da jetzt so 30-40% vorne. Auch solche Ketten haben ja mal Probleme. Sie hatten natürlich nur etwas Probleme mit einer erhöhten Diebstahlquote. Das haben sie wieder in den Griff gekriegt. Und das hat sich auch ausgezahlt.
Kommen wir jetzt langsam zur Geopolitik. Da finde ich zwei Sachen passen da sehr schön rein. Und zwar, Sie haben es vorher schon angesprochen, Rohstoffe, Gold. Glauben Sie an diesen Rohstoff-Superzyklus? Hat der schon begonnen oder ist das überschätzt?
Es gibt große Zyklen im Rohstoffbereich, die länger laufen als normale Konjunkturzyklen. Mhm. Nun warten wir bis 2025, auch zum Teil danach noch, ein massives Überinvestment in Rohstoffen aufgrund des China-Booms. China,
der Schweinezyklus dann.
Ja, das China, ja genau. Und der Schweinezyklus dauert im Rohstoffbereich immer etwas länger. Nehmen wir mal im Bereich Gold. Sie haben steigende Nachfrage nach Gold. Die Preise steigen und es werden halt immer mehr Minen dann auch geöffnet. Mhm. Kapital fließt in den Sektor, die Produktionskosten steigen, weil auch unprofitable Minen eröffnet werden. Irgendwann stehe ich da mit dieser ganzen Produktionskapazität, die Nachfrage stagniert oder bricht sogar ein und dann fallen die Preise natürlich massiv. Wir haben das dann nach 2011 erlebt. Mhm. So, und langsam dreht das um. Ich meine, wir haben noch nicht so eine Erhöhung der Minenkapazität, wie wir das vor 2011 hatten. Also da wäre noch ein bisschen Luft, aber die Preisentwicklung von Gold ist natürlich schon ganz schön berauschend.
Sie haben gesagt, 5.000 kann sein, aber danach wird es sehr dünn. Also da sind Sie jetzt nicht mehr super bullisch.
Nein, mit Gold ist es wie mit den Big-Tech-Aktien, also für Privatanleger oder für Privatpersonen, man hat das einfach. Mhm. Und man hat es irgendwo ein bisschen, einfach zur Sicherheit. Deswegen würde ich da gar nicht so auf den Preis schauen. Aber wir haben ein bisschen gerechnet und wenn man jetzt Inflation rausrechnet und auch die, sagen wir mal, Tricksereien bei der Inflation, da gibt es da verschiedene Meinungen zu, dann wäre das alte Top von $850,000 im Jahr 1980, wären heute $8,200. Mhm. Das war aber ein absoluter Goldhype. Also bei den 8,2 wären wir im gigantischen Hype drin, das wäre dann wirklich teuer. Und jetzt sind wir auch schon nicht mehr billig beim Gold. Also 4,2, das ist schon ein Wort. Ab 4,5 werde ich persönlich vorsichtiger. Gold ist die zweitgrößte Position in unserem AIF. Mhm. Und dann würde man auch was abbauen. Und dann schauen wir mal, wie weit die Reise noch geht.
Bei Silber und Kupfer zum Beispiel, da traut man sich oft seinen Augen nicht. Wir sprechen ja heute viel über Value Investing. Das ist ja eigentlich so eine offensichtliche Chance, wo man dann immer schon misstrauisch wird, weil das Angebot ja kleiner ist als die Nachfrage, wo man sich denkt, da muss der Preis ja eigentlich steigen. Mhm. Ist das eine Wette, die logisch ist oder hat die irgendwelche Tücken? Weil das ist ja fast schon zu einfach, um wahr zu sein.
Also Sie denken jetzt ja schon wie ein Value Investor. Der Value Investor fragt ja, also oder auch der Investor fragt ja nicht, ob war ich gut und jetzt habe ich ja wieder recht mit meiner These, sondern man hinterfragt sich ja ständig, wo könnte diese These falsch sein? Wo könnte also hier irgendwo noch der Haken sein oder der Hase im Pfeffer liegen? Wie auch immer. Und beim Silber sehe ich das im Moment tatsächlich nicht. Wir brauchen das im Green Deal, wir brauchen das bei den grünen Technologien. Ja. Wir haben seit 3 Jahren eine strukturelle Unternachfrage. Die Gold-Silber-Quote ist auch noch sehr günstig für Silber im Vergleich zu Gold. Also bei Silber ist Nachholpotenzial. Wenn ich jetzt wirklich kurz- und mittelfristig orientiert bin oder trading-orientiert, dann würde ich tatsächlich sehr viel mehr auf Silber gehen. Wir haben beides. Mhm. Gold ist halt die Basis, die man so einfach mitlaufen lässt.
Sehr gut. Kommen wir zur Geopolitik. Sie haben ja schon vor vielen Jahren ein sehr spannendes Buch geschrieben, Weltsystem Crash. Mhm. Sie haben ja auch schon vor Jahren gesagt, wir sind da eigentlich mittendrin. Ist es jetzt in den letzten Jahren, ist es besser geworden, ist es schlechter geworden? Sie haben ja auch ganz klare Szenarien dargelegt. Wo stehen wir da gerade?
Ja, es ist schlechter geworden. Ich meine, es ist, sind Dinge auch passiert, von denen ich gehofft hatte, dass sie nicht passieren. Wenn Sie die Szenarien ansprechen, sind es ja drei. Eins ist der neue Kalte Krieg. USA, China mit auch Stellvertreterkriegen, also mit regionalen Kriegen, die dann ausbrechen in diesem großen Spannungsfeld. Das war für mich das, was ich als Wahrscheinlichstes vorausgesagt habe, 2018. Dann die multipolare Ordnung, was für mich heißt westlicher Block, chinesischer Block, europäischer Block, Europa als eigenständige Region. Das habe ich für mich als die favorisierte Lösung gesehen. Aber schon damals gesagt, ist sehr unwahrscheinlich. Und dann natürlich die Gefahr eines großen Krieges, die wir so beiseite schieben, wenn Friedrich Merz sagt, er hat keine Angst vor dem Atomkrieg. Ich meine, das ist ein Kanzler aus meiner Sicht sowas von unverantwortlich, sowas in die Welt zu pusten. Aber gut, also diese Gefahr eines großen Krieges ist ja auch nicht ganz weg. Und wir sind jetzt in diesem Szenario 1, was ich vorausgesagt hatte oder was ich als wahrscheinlichstes Szenario gesehen habe. Und es wurde ja schon... und in diesem Szenario 1 habe ich damals geschrieben, Status von Russland und Indien offen. Die Frage war eben, ziehen wir den westlichen Block in diesem Spannungsfeld China, USA oder werden wir in den chinesischen Block gezogen? Und wir haben natürlich, ich meine, da müssten wir uns jetzt ganz lange drüber unterhalten. Ich habe meine Doktorarbeit, ein Kapitel darüber, über die NATO-Osterweiterung geschrieben, 1996. Haben natürlich ganz lange die Gefahren da in der Ukraine mit angeheizt. Das ist meine Sicht der Dinge. Auf jeden Fall haben wir jetzt diesen fürchterlichen Krieg seit 4 Jahren fast.
Was, es hat auf jeden Fall eine Vorgeschichte. Das ist klar, dass es nicht erst vor 4 Jahren begonnen hat. Trotzdem machen sich jetzt viele Sorgen. Also ich würde mal sagen, die meisten hoffen, sagen wir nicht alle, aber die meisten hoffen, dass das endlich jetzt ein Ende findet. Ja. Da bin ich natürlich auch voll dabei. Also das scheint ja überhaupt keinen Sinn zu haben. Es ist kompliziert, es ist klar. Und viele kritisieren ja jetzt, naja, es wäre gut, wenn es vorbei ist, aber dann wird Russland ja in gewisser Weise noch belohnt. Der Aggressor kommt vielleicht zu gut weg. Wie kommt man aus dieser Nummer raus? Auf der anderen Seite, also ich verstehe beide Seiten, wenn man sagt, naja, es ist irgendwie schwierig, wenn jetzt Putin sich da durchsetzt und Trump ja auch so ein bisschen eingewickelt hat, ist nicht optimal. Auf der anderen Seite gibt es sonst offensichtlich keine Lösung oder kein Ende. Also wo stehen Sie da? Also es scheint, eine perfekte Lösung wird es sowieso nicht geben. Was kommt dabei raus?
Ein Aggressor belohnen, also das ist eine Sprache, die mir schon mal gar nicht gefällt. Also wer sind wir, jemanden zu belohnen und zu bestrafen? Man muss miteinander auskommen. Das finde ich. Russland ist ökonomisch eine Mittelmacht und nur, was die atomares Potenzial angeht, eine Großmacht. Sie haben eben die meisten Atomsprengköpfe, die sind, Russland ist keine, werde ich sicherlich Widerspruch ernten, aber ist keine Bedrohung für Westeuropa. Und das Putin hat selber gesagt, er hat gar nicht die Mittel und so weiter. Man sieht es jetzt auch in diesem 10 Ringen, also dass die Ukraine zwar mit Hilfe der Geheimdienste und des gesamten Westens, im Prinzip kämpft ja der ganze Westen gegen Russland mit ukrainischem Bodenpersonal. Also wir haben eben kaum westliches Bodenpersonal da, aber auch ein bisschen. Also man muss einfach über Gespräche da rauskommen. Die sind im Moment auch etwas festgefahren. Aber auch das ist nachvollziehbar. Trump hat halt gedacht, ich komme da rein und mach dann mal einen Vorschlag und dann hört das auf. Die russischen Kriegsziele sind, also es war ja in Istanbul im März 22 so, dass da ein Friedensvertrag auf dem Tisch lag. Und da wären die Bedingungen sehr viel leichter und weicher gewesen. Und jetzt hat ja Russland nun mittlerweile per Volksabstimmung, man kann dazu stehen, wie man will, diese 4 Regionen annektiert. Und es ist in der Russischen Föderation beigetreten, wie auch immer die Sprachregelung ist. Jetzt wird es natürlich für einen russischen Präsidenten eigentlich unmöglich, da irgendwas dran zu machen. Das heißt, er muss am Donbass festhalten. Und die russischen Forderungen seit 2009 sind eben eine neutrale Ukraine. kann man sagen, die Ukraine ist frei zu wählen, was sie will. Ich glaube, Mexiko wäre auch nicht frei zu wählen, wenn man da jetzt chinesische Atomraketen stationieren würde oder wenn Mexiko ein Bündnis mit China eingehen würde. Also man muss dann schon beiden Seiten gleiche Rechte zugestehen. Staaten haben Interessen, haben Sicherheitsinteressen. Ich habe durchaus Hoffnung, dass wir da rauskommen, denn
aber das wäre dann ja ein Fortschritt, oder? Also wenn das alles, die Frage bleibt ja, hält das dann auch? Weil man sagt ja gerne, ein schlechter Frieden ist dann auch nicht unbedingt der beste Frieden. Aber gehen wir mal davon aus, dass es dann halbwegs halten würde, dann wäre es ein großer Fortschritt aus Ihrer Sicht.
Ja, ich denke es, wenn wir es hinkriegen, hält es. Ich hatte zwischendurch zeitweilig mal Angst, dass es eskaliert, als zum Beispiel diese Angriffe auf das Atomkraftwerk Zaporizhia waren. Das können auch False Flags gewesen sein. Also es gab so ein paar Situationen oder dann, als die Drohnen vor ein paar Wochen auftauchten über Polen oder über Deutschland. Das sind dann immer solche Hysterien, die aber hochgekocht werden. Russland hat ja gar kein Interesse dran, hier in irgendwelcher Form über westlichem Territorium zu erscheinen. Die wollen ihren Krieg da durchziehen und wollen natürlich möglichst nicht, dass der Westen involviert ist. Aber man muss sich dann bei diesen Drohnenvorfällen auch überlegen, in wessen Interesse sind die, warum sind die passiert, was steht dahinter. Es ist jetzt so, dass Russland auf dem Schlachtfeld gerade in den letzten Wochen massiv und beschleunigt vorrückt und dass die ukrainische Armee die erstaunlich zäh gekämpft hat, das muss man wirklich sagen, auch gegen diese überlegene russische Armee, dass die doch jetzt aus meiner Sicht vor dem Kollaps steht oder vor allem, das ist ja so ein Schneeballeffekt. Also das hält sich lange und irgendwann bröckelt es, dann bröckelt es immer schneller. Und an der Stelle sind wir wohl.
Die Ukraine war jetzt ja auch bereit oder hat ja auch gesagt, sie stimmen dazu. Zelensky muss es natürlich dann noch machen, aber scheinen sich ja beide Seiten zu bewegen.
Also Zelensky sagt ja nie Frieden. Also er sagte, der Aggressor muss zurückgeschlagen werden. Und ich meine, Putin kann eben nicht. Und das war ja Trumps Verhandlungslinie, ein sofortiger Waffenstillstand. Das kann Russland auch nicht, nachdem es diese vier Regionen eben offiziell zu Staatsgebiet gemacht hat. Also da hinter diese Linie geht nichts mehr zurück. Das ist einfach so und darum dreht sich es im Moment noch. Und es sieht so aus, als ob im Moment dann die Waffen noch einen Moment weitersprechen. Aber aus meiner Sicht sich da die Auflösungserscheinung in der ukrainischen Armee doch beschleunigen. Wir wissen es nicht, aber ich habe Hoffnung, dass man da zu
spätestens kommendes Jahr, dass sich das dann
hoffentlich ja
klärt.
Es ist jede Woche sterben. Ich meine, die Art und Weise, wie wir hier drüber diskutieren in Deutschland, ist schon für mich zum Teil erschreckend. Es sterben jede Woche tausende junger Männer auf beiden Seiten.
Klar.
For what?
Dann bleibt aber eigentlich der große Konflikt, der jetzt nichts mit Krieg zu tun hat, aber es wird ja trotzdem hart gerungen zwischen China und den USA. Mhm. Jetzt haben Sie das ja auch schon vor Jahren gesagt. Es ist eigentlich so der Klassiker, der Hegemon wird bedroht oder, was heißt bedroht? Die
wird herausgefordert.
Genau, die Vorherrschaft wird angegriffen und China, ja, macht da ja schon große Fortschritte. Also vor Jahren, wir sehen es ja allein bei den Autos, auch Deutschland kriegt das ja böse zu spüren. Vor einem Jahr haben wir noch gelacht über die Qualität der chinesischen Autos. Mittlerweile machen sie da große Fortschritte. Es ist natürlich auch schon interessant, wenn dann deutsche CEOs aus China zurückkommen und auf einmal erstaunt sind, oh, die haben auf einmal sehr viele Roboter. Da fragt man sich schon, wo diese Überraschung herkommt, weil man weiß ja schon seit Jahren, dass da einiges in Gang ist. Wie geht denn dieser Konflikt weiter? Zwischen China und den USA.
Mhm. Es gibt ja ein Beispiel hier in München. Edmund Stoiber wollte damals ja den Transrapid nach China verkaufen. Das hat dann irgendwie nicht geklappt. Und ein paar Jahre später lief da auch so etwas wie ein Transrapid. Sah ziemlich gleich aus, hieß aber nicht so. Funktionierte wunderbar und wir in Deutschland haben es nicht hingekriegt. Also das ist schon seit vielen, vielen Jahren. Ich erinnere mich sogar an meinen Onkel, der mir irgendwie, es muss so um 1988 gewesen sein. Jetzt bauen sie bei Hösch ein ganzes Stahlwerk ab und bauen es in China wieder auf. Also das läuft ja schon lange. Und ich meine,
BASF macht das ja auch, das machen ja sehr viele. Ne?
Ja, die haben ja ganz stark verlagert. Also das wird ja schon seit Jahrzehnten beobachtet. Aber auch da, wie jetzt auf dem Schlachtfeld, so eine exponentielle Entwicklung. Also es geht natürlich erst langsam und dann, wenn die Basis gelegt ist, geht es auf einmal rasend schnell wie jetzt. Wenn man Bilder aus Shanghai sieht, das ist schon erstaunlich. Drohnenschwärme am Himmel gesteuert, also mit Wahnsinnssoftware. In der Elektromobilität sind sie uns weit voraus. Es gibt auch ein schönes bezeichnendes Video von mit Elon Musk. Da wird ein junger Elon Musk gefragt, so vor 10, 12 Jahren, Tesla ziemlich am Anfang, was er denn von chinesischen Elektroautos hält. Da lacht er 20, 30 Sekunden in die Kamera. Und letztes Jahr hat er dann Zölle gefordert. Also
es ging relativ schnell dann, oder? Also ja, gut.
Da wird sich der West, also Deutschland ist sowieso traurig, wie es hier aussieht, aber auch die USA und andere werden sich wirklich auf einen harten Konkurrenzkampf einstellen müssen. Die Entflechtung der Blöcke geht auch weiter. Die Entflechtung der Welt, also ich habe ja auch von einer Deglobalisierung gesprochen. Mhm. Natürlich haben wir immer noch massiven Handel mit China. China ist größter Handelspartner für viele Länder, aber sagen wir mal so, in der dritten Welt, in den Emerging Markets, werden sich dann immer mehr in die Richtung orientieren und ein paar dann nach Amerika. Und Europa ist ja, wie wir jetzt in der Politik sehen, obwohl jetzt in der Ukraine etwas anders ist, aber im Prinzip werden wir immer weiter an die USA angeschlossen. Weil wir eben auch, jetzt sind wir wieder bei den Big Techs, weil wir Datenkolonie der Amerikaner sind. Das hat mal eine deutsche Tageszeitung vor 12, 13 Jahren geschrieben und ist ja nicht besser geworden. Das heißt, wir sind so fest in die US-Wirtschaft integriert und die Entscheidungen fallen dort und nicht in Brüssel und nicht in Berlin. Das ist dann wahrscheinlich ein US-europäischen Block gibt mit den US als dominierendem Zentrum und einen chinesischen Block und dann bestimmte bewegliche Teile dazwischen. So sehe ich das.
Was würden Sie denn Europa raten? Weil ich habe das Gefühl, eigentlich egal, was Europa macht, man kann es eigentlich nie recht machen. Also wenn wir selbstbewusst sind, wenn wir zum Beispiel jetzt aufrüsten, und ich meine jetzt nicht für Krieg, ich meine jetzt auch
technologisch
und auch ja auch eine eigene Rüstung haben, dann heißt es, oh, hier, das ist ja völlig verrückt und jetzt verschwenden wir das Geld. Auf der anderen Seite, wenn wir dann abhängig von den USA sind, und das sind wir ja de facto auch bei der Verteidigung, dann heißt Europa ist so schwach und wir sind nur Anhängsel der USA. Zum Beispiel Japan finde ich eigentlich ein ganz schönes Vorbild, weil die sind schon, haben eine Stellung, aber eigentlich fliegen die so ein bisschen unterm Radar, haben sich ja auch zum Beispiel schon, hatten ja schon lange Konflikte auch mit China, haben sich da unabhängiger gemacht bei seltenen Erden. Ich habe das Gefühl, Japan ist wer, fliegt aber so unterm Radar und macht einfach Sachen smart und richtig. Wie würden Sie denn Europa aufstellen? Also
Japan ist auch sehr US-dominiert. Ich in Princeton angefangen habe, 89, da war ich, habe gerade vor ein paar Tagen nochmal Black Rain mit Michael Douglas gesehen. Das ist so ein Kopffilm, der dann in Japan spielt und Michael Douglas muss darüber, wie auch immer. Das war so aus der Zeit, wo, als ich in Princeton anfing, die Amerikaner sind halt sehr darauf bedacht, immer Nummer eins zu sein. Und damals war wirklich eine Hysterie. Wann ist Japan die Nummer eins? Das ging zurück auf ein Buch von Ezra Vogel, Japan as Number One.
Der Boom in den 80ern war ja verrückt.
Ja, das hat er 1979 geschrieben. Aber man hat damals schon, und das auch mein Kollege Richard Werner auch, über die Bank auf Japan diese Blase gemacht und hat die japanische Wirtschaft oder das japanische Modell auch von innen ausgehöhlt, so wie auch dann erstaunlicherweise in der Ära Schröder-Fischer die Deutschland-AG abgewickelt wurde. Also wir haben unsere eigenen Wirtschaftsmodelle etwas zerstört, haben uns geöffnet, haben uns auch da sozusagen auseinandernehmen lassen, die Japaner genauso. Klar machen sie es irgendwo etwas besser, weil sie ein Land sind und nicht wie Europa dann nochmal das Koordinationsproblem haben. Ja, für mich der einzige Weg ist, sich zu überlegen, dass wir nicht die USA sind, dass wir Europa sind, dass wir natürlich gemeinsame Werte haben, dass wir aber auch gegenteilige Interessen haben, denn wenn Trump sagt America first, dann meint er das auch. Europa ist ihm egal letztlich. Er sagt, ich kaufe doch die Nord Stream dann, lass die doch vom amerikanischen Private Equity kaufen und dann verdienen wir mit. Und dann verdienen Russland Amerika, Deutschland zahlt es wunderbar. Ähnliches Prinzip ja auch bei TikTok. Druck, ich war in der Capital One Arena, als er das vorgestellt hat bei der Amtseinführung. Und ich war drüben ein paar Tage und er hat gesagt, na TikTok, ja, ist super viel wert, tolles Unternehmen, machen wir wieder auf oder heben die Restriktionen auf. TikTok hat natürlich einen Wert, aber ohne die USA ist es doch nur halb so viel wert. Also gehört uns doch die Hälfte. Also ganz brutalster Merkantilismus. Und jetzt ist es ja so gekommen, dass dann ein Unternehmen von Larry Ellison diese TikTok-Anteile quasi übernehmen durfte. Also das ist Piraterie, das ist brutaler Einsatz von Macht. Wenn Europa das nicht selber schafft, und zwar in beide Richtungen, China und USA, dann ist Europa Spielfeld und Kolonie und bleibt Kolonie. Also das war ja auch der Traum eines Europa. Wir sind weiter davon weg denn je, aber es ist der einzige Weg, dass wir sagen, wir brauchen ein europäisches.
Aber was würden Sie dann konkret machen? Weil klar, in der Theorie ist das ja deutlich einfacher als in der Praxis dann. Man will sich ja jetzt auch nicht unbedingt mit den Chinesen und mit den Amerikanern anlegen.
Doch, man muss das. Natürlich, Europa ist immer noch...
Dann drehen die Chinesen den Hahn zu, dann gibt es bei uns keine Medikamente und keine Chips und gar nichts mehr?
Man muss das strategisch gut machen. Die Chinesen haben sich ja auch mit uns angelegt. Die Amerikaner legen sich mit uns an. Also das ist natürlich Außenwirtschaftsstrategie. Das muss man sich überlegen. Es gibt ja Eskalationsstufen. Also ich will natürlich nicht den totalen Schlagabtausch. Aber klar, ich müsste anfangen, unter Umständen die Big-Tech-Konzerne zu besteuern. Die Wertschöpfung findet oder fließt in die USA. Das ist, ich muss da Dinge anfangen. Ich muss gleichzeitig anfangen, eine eigene Industrie zu fördern. Das haben die Chinesen ja anders gemacht. Die haben für jede amerikanische App gibt es eine ähnliche chinesische App. Das brauchen wir in Europa auch. Wir können nicht auf Dauer, dann bleiben wir abhängig. Aber
der Zug ist doch ganz ehrlich, es wäre ja schön, aber der ist doch abgefahren, oder? Also wenn wir jetzt mal ehrlich sind.
Ja, wenn man einzelne Ansatzpunkte hat, die fördert, dann eine vernünftige Strategie hat, das ist natürlich eine Vision. Es ist es ist unglaublich schwierig, aber dann bleibt es so, wie es ist und Europa steigt weiter ab.
Fürchten Sie das? Also
das ist leider das wahrscheinlichste Szenario. Deswegen haben wir auch relativ wenige deutsche Aktien. Wir haben ein paar. Eine, die ich noch nicht erwähnt habe, die ist gerade letzte Woche um 9% gesprungen. Das ist CTS Eventim. Die haben gutes Geschäftsmodell, haben super Management. Die waren auch nicht so teuer. Die haben KGV von gut 20. Das ist jetzt nicht extrem billig, aber für ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen langfristig. Also man findet schon Titel, aber im Großen und Ganzen sehe ich nicht so grünes Licht für Europa.
Über Deutschland sprechen wir gleich noch. Man hat ja schon ein bisschen das Gefühl, jetzt Thema Venezuela mal forschen.
Werbung. Leute, ihr wisst ja, die Digitalisierung ist eine tolle Sache, aber sie hat so einige Tücken, gerade für uns als Unternehmer. In der digitalen Welt von heute ist Vertrauen keine Option, es ist der Schlüssel zum Wachstum und genau dafür gibt es Venta. Venta ist die führende Trust-Management-Plattform, die Unternehmen mit KI, Automatisierung und kontinuierlicher Überwachung dabei hilft, schnell compliant zu werden und compliant zu bleiben. Ganz egal, ob du ein Startup hast, das sich zum ersten Mal mit SOC 2 oder ISO 27001 beschäftigt oder ob du als größeres Unternehmen Lieferantenrisiken managen musst, Venta macht den ganzen Prozess schneller, einfacher und skalierbarer. Das Coole daran, ihr spart euch nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch richtig Geld. Laut einer IDC-Studie sparen Firmen mit Venta im Schnitt über $500.000 pro Jahr und sind dabei dreimal produktiver. Und Sicherheitsfragebögen, die normalerweise ewig dauern, gehen bis zu fünfmal schneller. Bedeutet mehr Abschlüsse, weniger Papierkram. Also ich finde es beeindruckend, wie Venta etwas so Trockenes wie Compliance so einfach macht und dass schon über 10.000 Unternehmen weltweit auf Venta vertrauen, ja, das sagt doch eigentlich alles. Darunter vor allem richtige Dickschiffe wie Atlassian, Quora oder Chili Piper. Über 10.000 Unternehmen weltweit, also worauf wartest du? Besuche jetzt venta.com/Mario und sichere dir deine kostenlose Demo. Nochmal, vanta.com/Mario.
Vorher gesprochen, Trump tritt da jetzt auch auf. Man hat ja schon ein bisschen das Gefühl, die Großmächte teilen sich die Welt so ein bisschen auf, beziehungsweise versuchen eben Einfluss zu nehmen. Da geht es auch um Rohstoffe. Es gab ja auch das Grönland, immer jetzt Venezuela. Wird das weitergehen? Wird das so ein richtiger Wettlauf? Also das ist ja auch was, was jetzt wahrscheinlich nicht aufhören wird, oder? Morgen.
Nein. Es gibt ja den Wettlauf um die Arktis. Venezuela ist ein spannender Fall, denn es gab tatsächlich vor ungefähr 120 Jahren einen Vorfall, wo gesagt haben, das Deutsche Kaiserreich sogar mal Kriegsschiffe vor Venezuela geschickt hat wegen irgendwelcher Spannungen und dann die Amerikaner interveniert haben. Es gibt ja die Monroe-Doktrin, auch seit ungefähr 1820, die westliche Hemisphäre den Amerikanern. Ich meine, wenn ich das überlege, das ist ja Basis der US-Politik, die westliche Hemisphäre den Amerikanern, und wenn Russland sagt, die Ukraine muss zumindest neutral bleiben, das ist unser vitales Interesse, dann wird's umgedreht. Also wenn ich Mächten schon Interessensphären zugestehe, dann dürfte das ja auch zweiseitig sein. Wie auch immer. Und diese Monroe-Doktrin ist seit 200 Jahren in Kraft, auch unangefochten, aber sie wackelt jetzt, gerade in Venezuela. Also ich glaube, da hat Trump durchaus persönliche Motive, weil er in seiner ersten Amtszeit schon mal versucht hat, da einen Putsch man nennt das ja beschönigend dann Regime Change, durchzuführen. Also ich glaube, das ist noch eine offene Rechnung, die er da hat. Mhm. Maduro hat ja auch zwischendurch mal einen ganz intelligenten Social-Media-Konter gebracht. Also weil Trump gesagt hat, wir setzen, ich glaube, 10 Millionen auf den Kopf von Maduro aus, was ja auch schon irre ist. Und Maduro hat dann gesagt, ich setze 10 Millionen auf den aus, der die Epstein-Files veröffentlicht oder so für den. Also wie auch immer, es war so ein ganz netter Schlagabtausch. Aber klar, das ist brutalste Machtpolitik. Man will an das Öl in Venezuela ran. Das stört einen, dass da eine andere Regierung, egal wie demokratisch oder nicht die jetzt ist, im Amt ist. Aber ob das so gelingt, denn natürlich hat China mittlerweile da einen sehr großen Einfluss in Südamerika. Sie bauen auch zum Beispiel eine Bahn von Argentinien rüber nach, oder von Südbrasilien rüber nach, an die Westküste. Also da ist der chinesische Einfluss über Entwicklungshilfe schon sehr stark. Ob die Monroe-Doktrin in 10 Jahren noch so hält, sei dahingestellt. Das ist eine dieser großen Änderungen wirklich von Prinzipien, die die Weltpolitik seit 200 Jahren begleiten.
Investieren Sie dann auch in China? Viele sträuben sich ja dagegen. Ich meine, das kann man jetzt auch, glaube ich, nicht mit den USA vergleichen. Trotzdem ist es ja ein gewisses Wettrennen. China macht ja schon große Sprünge. Mm. Ray Dalio hat das ja vor Jahren schon gesagt. Mm. Er wettet nicht auf den oder den, sondern er wettet auf beide. Mm. Sehen Sie da auch Chance in China oder sagen Sie, bin ich eher vorsichtig?
Wir sind vorsichtig, weil wir es nicht verstehen und weil die politischen Risiken da sind. Also wir haben uns einmal vor 4-5 Jahren mit politischen Risiken sehr in die Nesseln gesetzt. Wir hatten ein super Energieunternehmen mit 8% Dividendenrendite.
Gazprom.
Richtig, wir sind heute noch, viel, viel besser stehen sie da. Super Entwicklung, aber natürlich wurden wir enteignet. Und China gibt es die doppelte Komplexität. Einmal, wer versteht den Markt schon so wirklich? Mhm. Und dann eben auch das politische Risiko. Das heißt, da wird sicherlich viel Geld verdient, aber das konkret abzuwägen ist sehr, sehr schwierig.
Das Thema Taiwan, das schwirrt ja auch immer rum. Man hat das Gefühl, ob China das jetzt vielleicht macht, wenn Trump im Amt ist. Vielleicht ja, wartet man auch erstmal ab, aber das ist ja ganz klar formuliert, das ist ja kein Geheimnis. Mhm. Das wird auch passieren irgendwann.
Ja, ist auch schwierig. Also es gab seit Jimmy Carter, ja seit Mitte der 70er, die One-China-Policy, ein Land, zwei Systeme, aber nur noch die Volksrepublik ist sozusagen anerkannt als Repräsentant von den USA. Taiwan gibt es da eine Sicherheitsgarantie. Also die USA haben ja, was aus meiner Sicht klug war, einen Kompromiss gefunden, um die offizielle chinesische Linie zu decken. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren immer mehr Provokationen seitens der USA. Man hat also Flugzeugträgergruppen da durch die Straße von Taiwan geschickt. Man hat, Nancy Pelosi war in Taiwan. Das sind alles natürlich Dinge, die China als Provokation sehen muss. Die USA haben auch TSMC und andere gezwungen, Technologie in die USA zu transferieren. Also es geht ja da mit ganz brutalen Mitteln.
Ja, die haben ja, die Werke, glaube ich, sind ja sogar schon eröffnet im Bau. Laufen ja schon.
Also es geht ja da mit ganz brutalen Mitteln zu. Also man bereitet sich zumindest seitens der USA geostrategisch darauf vor, dass da was passiert. Wann und wie? Ich glaube, dass Xi Jinping oder China auch dazu klug sind, irgendwelche groben Züge zu machen. Die Zeit arbeitet ja letztlich für die Volksrepublik.
Aber wer, glauben Sie, wird sich am Ende durchsetzen? Beide werden sicherlich stark bleiben. Die USA sind brutal stark nach wie vor, militärisch sowieso, auch Big Tech. Trotzdem, wie stark schätzen Sie China ein? Sie haben gesagt, Sie verstehen es nicht. Es ist sicherlich deutlich schwerer einzuschätzen, aber ist China wirklich ein Wettbewerber, der die USA in den nächsten 10, 20 Jahren vielleicht nicht ablösen kann, aber zumindest massiv unter Druck setzen kann?
Ja. Also wenn ich sehe, was da an Technologie ist, wenn ich sehe, was für eine Dynamik da ist, wenn ich sehe, wie China Einfluss nimmt auf der Welt, eben über Entwicklungshilfe, über Infrastrukturprojekte, mit Diplomatie, nicht mit Militär. Also die USA kennen oftmals nur noch diesen brutalen Druck und das Militär, China macht das subtiler. Also ich glaube auch, dass China die USA überrunden wird. Also nach Kaufkraftparität haben sie schon lange. Und sie sind dann nun mal die größere Volkswirtschaft, haben die größere Bevölkerung. Gesellschaftliche Schwächen haben beide Länder. Die USA ganz brutale gesellschaftliche Schwächen. Seit 2017 sinkt die durchschnittliche Lebenserwartung. Und das ist das einzige Industrieland, wo das so ist. Aufgrund der Opioidkrise,
ja, das waren wir, ne?
Der Fentanyl und so weiter. Also das ist das eine. Dann die Arbeitslosigkeit, dann die Bildungskrise. Ich meine, J.D. Vance ist ja jemand, der aus so einem zerrütteten Haushalt kommt. Das, sein Buch ist sehr lesenswert.
Das ist gut, das habe ich auch gelesen.
Hillbilly Elegy. Also die USA sind kein Vorbild, also in vielem nicht. Also wir sollten uns auch auf unsere europäischen Werte und Wurzeln besinnen. Mein Traumszenario wäre, dass die beide sich weiterentwickeln und es eine Art Koexistenz gibt. Und man kann ja dann auch, ich meine, es hat ja auch irgendwie im Kalten Krieg funktioniert. Es gab ja auch einen Wettbewerb der Systeme. Mhm. Wenn wir das so stabil hinkriegen, wäre es ja schon mal was.
Das Traurige ist ja, kommen wir mal zu Deutschland, dass wir eigentlich super Voraussetzungen hätten. Aber ja, es ist eine ganz zähe Nummer. Also es ist ja wirklich schade. Wir haben das Personal, wir haben eigentlich alles, aber es läuft grausam. Hm. Was ist für Sie das Hauptproblem?
Sie kennen das Heine-Zitat. Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Heinrich Heine, und das vor über 150 Jahren. Naja, das Hauptproblem, es sind ganz, ganz viele Probleme. Also es ist natürlich, das Land ist grundlegend demoralisiert, weil wir unser Selbstbewusstsein verloren haben. Jetzt müsste man auch tief in Metapolitik einsteigen. Und es ist wirklich traurig. Nehmen wir mal, vergleichen mal die Situation heute zur Situation nach 1945. Nach 1945 war ein großer Teil der Hardware kaputt, obwohl die Industriekapazität erstaunlich gut erhalten war durch die Verlagerung unter die Erde und so weiter. Im Osten wurde das dann durch die Sowjetunion abtransportiert. Im Westen haben wir es dann relativ schnell weiter aufgebaut durch den Koreakrieg und so. Aber na gut, also die Hardware war kaputt, die Software war noch da. Jetzt ist die Software kaputt. In jeder Hinsicht. Und das ist eine Generationenaufgabe und mehr. Also der Fleiß, die Universitäten, die Ambition, die Energie, Ingenieurwissenschaften. Also das verstärkt sich ja gegenseitig. Wir waren ja das deutsche Wunder ab, sagen wir, 1850, besser 1860, 70, war ja der schnellste Aufstieg. Gut, Japan lief dann irgendwann parallel in einem Land ohne große Bodenschätze. Gut, Kohle hatten wir, Stahl hatten oder Eisen hatten wir. Das war halt ein sicheres Rechtssystem. Es war eine gewisse Wirtschaftskultur, Arbeitsauffassung, es war der Stolz auf Bildung, es war Bildung, Forschung, Wissenschaft. Und in gewisser Weise haben wir da auch nach dem Krieg noch von gezehrt. Aber auch schon, sagen wir mal, ab den 80ern, 90ern. Michael Porter hat dann 1990 mal ein Buch geschrieben über die Wettbewerbsvorteile von Nationen. Und schon 1990 war es so, dass Deutschland relativ gut im Mid-Tech-Sektor war, also Maschinenbau, Chemie, Optik hatten wir schon kaum noch, Elektrotechnik, wie auch immer, Pharmazie, da waren wir gut. Hightech wenig, das war USA. Low-Tech, also Agrar und so, auch nicht Rohstoffe, aber wir waren in der Mid-Tech noch gut. Aber das waren alles Branchen, die uns nach 1945 getragen hatten, die uns auch schon nach 1870 getragen hatten. Also es waren immer noch diese ersten Wellen, wo wir immer noch sehr gut waren. Die Flugzeugindustrie hatte man uns geklaut und die Raumfahrtindustrie nach 1945. Aber es reichte noch. Nur diese Cluster gehen jetzt kaputt. Ich war vor, der Mittelstand war da und es ist eigentlich alles weg. Man könnte ein paar Maßnahmen machen jetzt, um diesen Absturz, in dem wir ja sind und den wir noch viel dramatischer erleben werden. Um diesen Absturz zu stoppen, kann man ein paar Dinge sofort machen. Aber das heißt noch nicht, dass wir dann wieder
Also der Zug ist schon halb abgefahren, oder?
Ja, mehr als halb. Leider.
Weil die Unternehmen schon weg sind?
Weil die Unternehmen weg sind, weil die Arbeitsethik nicht mehr da ist, weil dieser Fokus auf Wissenschaft, auf Bildung, da machen uns die Chinesen was vor, die Amerikaner haben wenigstens ihre Spitzenuniversitäten, wir haben ja auch noch tolle Sachen. Was aber dazu kommt, und das war auch jemand von Fraunhofer, mit dem ich vor 15, 14 Jahren mal gesprochen habe, der sagt, es ist immer dasselbe. Wir erfinden was und die amerikanischen Private Equities schnappen uns weg. Das meine ich eben auch mit europäischer Industriepolitik. Wir sind da völlig eingebunden in ein System. Auch die Top-Leute gehen dann in die USA. Also da ist viel, 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 viel zu reparieren. Das dauert eine Generation und mehr.
Das wollte ich jetzt fragen. Also wie lange dauert das und wie kommen wir da raus? Trauen Sie es uns zu, langfristig?
Man soll die Hoffnung nicht aufgeben, aber es wird schwierig. Nein, ich sehe erstmal Jahrzehnte eines verringerten Lebensstandards. Und man sieht es ja bei vielen jungen Leuten. Davon. Ja, merkt man natürlich. Und da die Flaschensammler in den Städten sind ja auch schon seit 10, 12 Jahren, dass sich das verändert hat. Man kann natürlich einige Sachen sofort machen. Man kann die unkontrollierte Migration stoppen. Das stimmt ja nicht, dass das unseren Lebensstandard hebt, weil wir Arbeitskräfte brauchen. Hans-Werner Sinn hat das immer ganz gut durchgerechnet. Die Zuwanderer müssen ja mindestens genauso viel zu BIP beitragen, wie das durchschnittliche Pro-Kopf-BIP hier ist. Sonst sinkt der Lebensstandard. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Also man kann die Zuwanderung, die unkontrollierte stoppen. Man kann mehr auf qualifizierte Zuwanderung setzen, wenn überhaupt noch jemand kommen will. Das ist ja die Frage. Man braucht Anreize, um die massenhafte Abwanderung, um den Brain Drain zu stoppen. Das heißt aber auch, wir brauchen wieder ein freieres Klima im Land. Also die Finanzämter, die drangsalieren die Menschen ja schon und mit einem sehr ausgeprägten Steuergesetz, was auch zum Teil kontraproduktiv ist. Wir müssten Nord Stream wieder öffnen, wir brauchen Atomkraft wieder. Also es gibt viele Sachen, die man direkt angehen kann, aber damit...
Das würden Sie als Kanzler, das wäre so quasi, wären jetzt Ihre ersten Themen sozusagen, wo Sie sagen würden, das müssen wir sofort ändern.
Ja.
Aber wie kommen wir denn aus diesen strukturellen Problemen raus? Also da bin ich bei der Migration haben wir zumindest jetzt, glaube ich, schon Fortschritte gemacht, aber da geht in die richtige Richtung. Aber die wahren Probleme, wenn wir uns das mal anschauen, oder die gravierenden, Veronika Grimm hat das ja vor kurzem auf den Punkt gebracht, ab 2029 geben wir die gesamten Einnahmen des Staates für Soziales, Verteidigung und Zinszahlungen aus. Für mehr ist laut Finanzplanung kein Geld mehr da. Also das ist dann ein absoluter Irrsinn, oder? Also jetzt haben wir das Rententhema, da sieht man auch wieder, dann Ministerin Baas stellt sich hin und sagt, ja, das ist ja alles ganz genial, wie wir das machen, weil das finanzieren ja nicht die Beitragszahler, das zahlen wir als Steuermitteln. Also so, als wäre das quasi ein unerschöpflicher Brunnen. Und was wird passieren? Sie haben schon gesagt, Brain Drain, viele gehen. Man wird die Steuern wahrscheinlich noch mehr erhöhen müssen, weil das
wir bleiben, oder?
Noch kann man sich's leisten. Ja, erstmal bleibt man, aber klar, man fragt sich schon jetzt, was in 15, 20 Jahren ist. Und man hat ja das Gefühl, es gibt nur den Ausweg für die Politik. Ja, dann müssen wir halt noch mehr Steuern erhöhen und dann wird ja dieser Teufelskreis wird ja quasi immer, man gräbt sich ja immer tiefer ein. Es braucht ja einen Befreiungsschlag.
Ja.
Jetzt würde ich nicht wieder Milei bemühen, aber es gibt ja schon Staaten, auch Griechenland hat es ja schon ganz gut hinbekommen. Da ist jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt, aber es gibt ja schon Staaten, die sich dann innerhalb von 15 Jahren auch ganz gut wieder berappeln.
Also ich halte Milei für kein Vorbild. Er wandelt das Land zu einer US-Kolonie um. Also das ist eine hohe Auslandsverschuldung. Es klappt immer mal kurz.
Ich habe jetzt auch keine Kopie gefordert. Ich meine nur der Geist des... Man kann was ändern.
Befreiungsschlag, also, ja. Das muss sein. Ja, also es gibt viele Ansatzpunkte. Klar, ich sehe zwar nicht, wann und wie die kommen können, aber in der Energiepolitik, in der Bildungspolitik, in der Rechtspolitik. Ich meine, unser Rechtssystem ist ja auch schon sehr einseitig geworden hier und da, was die Rechtsprechung Bezug auf Meinungsfreiheit angeht. Da sind wir ja noch nicht allein. Also wir können da das in England sehen. Also wir müssen wieder zu einer bürgerlichen Gesellschaft, einer freien Gesellschaft zurück. Aber wie das so auf die Schnelle passieren soll, es gibt viele Ansatzpunkte, wenn man in der Regierung wäre. Man kann bei Sozialabgaben kürzen, man kann aber nicht nur kürzen, man muss dann auch in Dinge investieren, also Infrastruktur, Forschung, Bildung, das...
Jeder zweite Euro wird ja zweckentfremdet, hat das IW vor kurzem vorgerechnet. Also eben nicht für, wir machen ja viele Schulden, aber in die Infrastruktur fließt dann eben doch nicht so viel. Also wo klemmt's denn da? Weil das Geld wäre ja eigentlich da, es wird ja offensichtlich nur sehr falsch ausgegeben.
Ja, ich meine, die Migration ist sehr, sehr teuer, das ist ja keine Frage. Da müssen wir was machen. Warum lassen wir nicht, ich komme gerade aus Polen heute, warum lassen wir nicht die Ukrainer arbeiten? Das wäre ein super Beitrag zum BIP. Stattdessen bekommen sie Bürgergeld. Das ist doch ein Wahnsinn. Es gibt viele kleine einzelne Maßnahmen. Also wie man aus der konsumtiven Verschwendung von Steuergeldern raus in eine produktive Verwendung kommt. Natürlich müssen wir auch die Staatsquote zurückfahren, aber jetzt nicht radikal. Wir müssen umschichten bei den Staatsausgaben.
Also Sie wirken schon recht desillusioniert. Warum sind Sie noch hier? Weil jetzt ist das Ihre Heimat, klar, aber trotzdem, wie lange macht es Ihnen noch Spaß, in einem Land zu leben, wo Sie ja selber sagen, also eigentlich habe ich den Glauben da schon ziemlich verloren?
Naja, ich habe ja zwei Staatsbürgerschaften, die deutsche, die amerikanische.
Genau, das wäre ja auch noch eine zweite Option.
Ich bin ja quasi mal ausgewandert gewesen. Du wissen ja, dass ich vor ein paar Jahren mich da politisch betätigt habe, auch mal für das höchste Staatsamt kandidiert habe. Ich habe irgendwann gemerkt, ich bin Deutscher, so, und dann bleibe ich auch. So ist es. Also ich fühle mich diesem Land mit all seinen Höhen und Tiefen und seiner tragischen und zum Teil großartigen, zum Teil schrecklichen Geschichte, fühle mich diesem Land einfach verpflichtet. Und verhungern tue ich noch nicht und im Gefängnis sitze ich auch noch nicht. Mal gucken, was noch passiert. Von daher halte ich es noch ein Weilchen aus.
Sehr schön. Vor kurzem war ja Ferdinand von Schirach bei Frau Mioska und das fand ich mal so eine Sternstunde, weil da hat man gemerkt, ein Intellektueller sitzt mal im Mainstream, sitzt in den Öffentlich-Rechtlichen und Frau Lang saß auch daneben von den Grünen und dann wurde da mal Tacheles geredet. Der hat auch wirklich ganz klar gesagt, ja, wir müssen unsere Demokratie, so kann es nicht weitergehen, wir müssen die reformieren, die ist 80 Jahre alt und wir kommen so nicht weiter. Mhm. Also ich habe schon den Eindruck, dass zumindest mal die Diskussionen in die richtige Richtung gehen. Der Weg ist natürlich noch sehr, sehr weit, aber man merkt es jetzt auch wieder bei Schwarz-Rot, wir kommen keinen Millimeter vorwärts.
Na, im Gegenteil, also ich meine, Angela Merkel hat schon im Prinzip eine grüne Politik gemacht. Das Friedrich Merz, Mr. Mittelstand, ist er ja nicht, so war gebrandet. Jetzt auch eine grüne Politik macht, das war zwar für mich gewisserweise voraussehbar, aber es ist ja doch schon frappierend, wie stark er das macht, wie er sich also vom ersten Offizier, wie sich der Kapitän vom ersten Offizier quasi den Kurs vorgeben lässt. Also er macht ja eine sozialdemokratisch-grüne Politik in jeder Hinsicht. Also nur damit er im Amt ist und ich meine, er hat ja nie die Bürger vertreten. Er war immer Vertreter von Großkonzernen, er war immer Lobbyist. Er hatte zwar auch ein paar Aufsichtsräte im Mittelstand, aber letztlich ist er Funktionär. Und er war also, hat halt gelernt, wie man sich in großen Organisationen oder in Parteien bewegt und ist dann irgendwann doch an die Stelle gekommen, dass er Spitzenkandidat wurde. Es war ja auch noch wahrscheinlich persönliche Ressentiments dabei. Er wollte es Angela Merkel nochmal zeigen, dass es auch kann. Jetzt ist er da und ich meine, wenn ich so lange bei BlackRock war, selbst wenn ich jetzt nicht mehr dort bin, habe ich natürlich eine gewisse Denkweise auch, die ich habe, gewisse Klientele, gewisse Beziehungsnetzwerke und so funktioniert er einfach. Und jemand wie Merz dürfte in den USA niemals ein hohes politisches Amt bekleiden, weil er immer noch in einer Cooling-Off-Periode war als ausländischer Lobbyist. So, das wäre mal das Erste, dass wir tatsächlich die amerikanischen Gesetze für ausländische Einflussnahme auf die deutsche Politik übernehmen in Deutschland und sagen, der und der, du bekleidest kein Amt, weil du zu nah an ausländischen Interessen warst. Oder so lange nicht. Du brauchst also jetzt ein paar Jahre, um dich da sozusagen wieder von zu erholen.
Sie haben ja gesagt, Sie glauben nicht, dass Schwarz-Rot bis 2029 durchhält. Was wird passieren aus Ihrer Sicht?
Also ich kann mir vorstellen, dass man dann doch mal über ein Thema auseinander geht und nicht mehr geht. Es kann sein, dass wir hatten jetzt erste Anzeichen, dass es eine Revolution oder eine Revolte an der CDU-Basis gibt oder bei den jüngeren Leuten. Das halte ich für nicht unwahrscheinlich, denn Friedrich Merz führt ja macht ja den Weg von Angela Merkel weiter, die CDU immer weiter in die Bedeutungslosigkeit zu führen, durch Profillosigkeit, durch Anbiederung, durch Preisgabe der letzten Punkte, die eigentlich christlich-demokratische Politik ausgemacht hätten. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass in der CDU es kräftig rumort, dass die Koalition sich auseinanderlebt, dass auch vielleicht externe Krisen kommen, die so stark sind, dass die Regierung daran zerbricht. Wir wissen es nicht.
Das Thema Brandmauer wird jetzt auch mittlerweile heiß diskutiert. Die Familienunternehmer haben sich da jetzt ja mal so ein bisschen geöffnet. Mhm. Und die Frage ist ja auch, ob die CDU oder die Union mehr früher oder später, sie ist ja gefangen. Auf der einen Seite ist die Brandmauer, wo sie immer wieder unter Druck gesetzt wird. Auf der anderen Seite wird sie immer kleiner und endet dann in einem, jetzt ist es ja noch Luxus, ein Zweierbündnis, was ja auch schon nicht funktioniert, aber dann endet es in einem Dreierbündnis. Oder der Super-GAU wäre dann ja, wenn man noch die Linkspartei dazu nehmen muss. Also das wäre ja wahrscheinlich dann der endgültige Untergang für die Union. Wie kommt man denn da raus? Weil ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin ein bisschen verzweifelt, weil ich ehrlich gesagt, ich sehe eigentlich keine Partei, die FDP ist sowieso klinisch tot. Also die einzige Option, die ich eigentlich sehe, dass man sagt, wie es die Familienunternehmer jetzt ja auch gesagt haben, wir sprechen mit der AfD und machen vielleicht der AfD mal klar, irgendwie ihr müsst vielleicht mal regierungsfähig werden oder ihr müsst euren Laden mal in den Griff kriegen. Was wäre ein Ausweg? Also es scheint ja irgendwie keinen zu geben.
Ich bin ja in dem Thema sehr tief drin. Ich habe ja damals auf Vorschlag von einzelnen Mitgliedern der Bundesversammlung der AfD für das Bundespräsidentenamt kandidiert, als ich CDU-Mitglied war. Ich war ja 30 Jahre in der CDU. Das gab ja einen riesen Aufschrei. Die CDU hat mich dann ja auch ausgeschlossen, weil ich angeblich die Ordnung der Partei störe, was natürlich nicht satzungskonform in dem Sinne war. Gegen die Satzung hätte ich verstoßen, wenn ich gegen einen CDU-Kandidaten kandidiert hätte. Den gab es aber nicht. Es war Steinmeier. So. Und dieses Amt ist ja auch überparteilich. Also es ging ja nicht darum, wer schlägt vor, sondern wie ist die Person, die in dem Amt ist. Aber das hat ja alles keine Rolle gespielt damals in dieser Kandidatur. Also ich habe damals ja schon in gewisser Weise versucht, die Brandmauer zu hinterfragen. Das hat einen entsprechenden Aufschrei gegeben und auch war für mich sicherlich auch eine schwierige Zeit, weil sie haben natürlich persönliche Konsequenzen dann zu tragen, wenn sie sowas machen. Also das war nicht ohne. Aber ich bin natürlich kein Freund der Brandmauer. Man muss über Sachprobleme sprechen, man muss sich an Sachdingen orientieren. Und ich meine, die Menschen im Land merken es ja auch, dass das im Prinzip diese Brandmauer wie eine Standarte hochgehalten wird und wie so ein Emblem, aber dass dahinter die Sachfragen verschwinden. Und ich denke schon, dass man sich in einzelnen Sachthemen annähern kann. Und ich kann mir sogar vorstellen, auch das ist ja durch die jetzige Brandmauer ausgeschlossen, was ja völlig widersinnig ist. Also nehmen wir an, die AfD würde eine CDU-Minderheitenregierung tolerieren. Mhm. Selbst das will man ja nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass die AfD sowas machen würde. Aber also es gibt schon Möglichkeiten dazu, vernunftbasierte Arbeit zurückzukehren. Aber im Moment ist man noch nicht so weit.
Vielleicht mal ein bisschen weitergedacht. Ich glaube da natürlich nicht dran, aber trotzdem sind die Parteien in gewisser Weise vielleicht auch das Problem. Schirach hat darüber jetzt nicht gesprochen, aber dass man vielleicht mal auch das Ganze anders denkt in Richtung direkte Demokratie, in Richtung Themen. Mhm. Weil ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich sehe keine Partei, die mich irgendwie überzeugt. Also ich glaube, viele fühlen gar keine Partei mehr und denken sich, naja, ich wähle noch das kleinste Übel oder ich wähle vielleicht auch gar nicht mehr. Mhm. Aber es gäbe ja so viele wichtige Themen, also dass man über Köpfe kommt, parteilose Köpfe über Themen, dass ich im Bundestag, also meine Traumvorstellung wäre, da sind Volksvertreter, die werden gewählt, weil sie überzeugen durch ihre Bildung, durch ihren Lebenslauf, durch ihre Persönlichkeit, durch Themen, für die sie stehen. Wäre das nicht eine viel sinnvollere Lösung? Sind diese Parteien eigentlich mittlerweile, egal welche, ich sehe eigentlich nur Ideologie, sehr viel Ideologie und sehr viel Inkompetenz.
Und Freundewirtschaft.
Das natürlich auch. So. Noch, ja.
Also gut, wir sind hier in Bayern, das ist ja...
Ja, der CSU kennt man das durchaus.
Doch, auch, wie auch immer, absolut. Ich meine, das ist Ihre Vision, so wie meine Vision eines unabhängigen, souveränen Europas wäre natürlich auch toll. Eine direktere Demokratie wäre auch toll. Das Problem ist, Politik braucht ja Vermittlung. Also Macht hat verschiedene Wege, wenn man sich mit dem Fluss der Macht, wir sind jetzt nicht bei Star Wars, aber wenn man sich damit beschäftigt, es klingt natürlich gut, direkte Demokratie, da gäbe es andere Probleme. Fakt ist, dass die Parteien übermächtig geworden sind. Sie werden nur einmal im Grundgesetz erwähnt, sie wirken an der Willensbildung mit. Das ist alles. Und tatsächlich sind sie übermächtig alles bestimmende Apparate geworden. Das ist natürlich falsch. Ich meine, auch das habe ich ja mit meiner Kandidatur bloßgelegt, weil der Bundespräsident bzw. der Kandidat wird nicht von den Parteien vorgeschlagen. Mhm. Aber die Parteien haben sich natürlich das auch unter den Nagel gerissen und er wird de facto, obwohl es im Grundgesetz anders steht, von den Parteien vorgeschlagen, der Kandidat. Da muss was passieren, völlig klar. Also
man darf ja noch Visionen und Träume haben.
Also ich glaube, es braucht, ich meine, die werden sich immer organisieren müssen. Man könnte qualifizierten Berufs, aber man könnte Qualifikationskriterien für Abgeordnete haben. Also wie viele Grüne haben überhaupt keinen Abschluss? Das ist brutal. Also wie viel zum Teil wirklich dumme Menschen da rumspringen, also wirklich dumme Menschen, die nichts anderes gelernt haben. Das ist auch, also man könnte da gewisse Kriterien ins Grundgesetz schreiben. Man könnte die Parteienfinanzierung über die Stiftungen stoppen, da sind ja Riesenapparate entstanden. So hat die FDP ja auch teilweise überlebt. Also als sie dann mal aus dem Bundestag raus waren, sind halt die Top-Leute in die Stiftung gegangen, haben da ihre Jobs gehabt, konnten dann wieder zurückkommen. Man kann sich alles Mögliche überlegen zwischen Parteien komplett abschaffen und dem jetzigen Parteienstaat, was schon Sinn machen würde. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, dass das, was jetzt da ist, nur noch erschreckt.
Vielleicht auch noch Beschränkungen der Amtszeiten. Auf der einen Seite, das wurde da auch besprochen, jetzt will ich nicht die ganze Zeit über Schirach sprechen, aber man kann da ja offen drüber reden. Zum Beispiel ein Kanzler, dass er dann maximal 5 Jahre regiert oder maximal 2 Amtszeiten, ist ja in den USA so, dass er dafür aber mehr Macht bekommt, dass er zum Beispiel Kanzlergesetze umsetzen kann. Wir sehen jetzt auch, es passiert ja auch wieder nicht wirklich viel, beziehungsweise man hat dann die SPD im Nacken, die eigentlich auch keiner wirklich haben will.
Es gibt viele Ansatzpunkte. Da
oder
muss
auch, dass man sagt, dass Abgeordnete halt auch dann eine gewisse Beschränkung haben oder sogar eine Regierung, also dass man eben nicht immer regiert, um wiedergewählt zu werden und sozusagen sich seinen Hintern möglichst lang breitsitzen zu können und finanzieren zu lassen, sondern dass wirklich um Themen geht. Das scheint ja auch nicht die Motivation zu sein. Bei vielen scheint es ja eher zu sein, wir müssen unsere Leute möglichst lang im Bundestag halten.
Es sind klassische, ich habe das vor fast 20 Jahren, wenn ich im Osten vorgetragen habe, habe ich schon damals gesagt, Apparatschik Ost und Apparatschik West ist nicht so unterschiedlich. Und das sieht man ja heute viel mehr. Also es sind Organization People, also Apparatschiks, die halt nach den Regeln dieses komischen politischen Spiels spielen, nicht mehr nach den Regeln der Bevölkerung. Also für mich sind Parteien Konzerne und die Abgeordneten sind Propaganda, im Negativfall Propagandaorgane ins Volk hinein. Es gibt auch andere, ich kenne in verschiedenen Parteien Leute, aber ein Großteil funktioniert leider mittlerweile so.
Kommen wir zum Fazit der Orte. Also, Sie sind nicht gerade bullisch für 2026. Was würden Sie Anlegern gerne mitgeben noch zum Schluss?
Nicht alles auf eine Karte setzen. Also selbst wenn ich jetzt glaube, dass morgen der große Crash kommt, würde ich nicht alles verkaufen. Man muss Konstanz haben im Anlageverhalten, warten, schauen, wenn sich wirklich mal Chancen ergeben. Das ist das Schwierigste bei Anlegern. Also wenn die Rendite-Turbos kommen, wenn ich wirklich mal die Chancen nutze. Wir waren 2020 voll investiert, konnten jetzt den Corona-Crash nicht mitnutzen. Also warten, Geduld, Strategie langfristig fahren. Konkret heißt das, Gold immer noch als Absicherung, 10% oder so im Privatvermögen. Ein Aktienportfolio gehört auch dazu oder ein Fonds oder wie auch immer. Also das sind Produktivvermögen, langfristig orientiert, beschäftigen sich mit den Branchen, in die sie investieren. 3, 4 Branchen reicht. Es reichen auch 10 Titel. Es müssen keine 30 Titel sein. Es können auch 8 Titel sein. Und ein bisschen was liquide halten auf jeden Fall. Und nicht zu viele Immobilien. Das ist in Deutschland keine gute Idee.
Und wer wird Sie 2026 positiver überraschen oder mehr enttäuschen? Friedrich Merz oder Donald Trump?
Das stellen Sie mir eine schwere Frage. Bei beiden, na, Trump hatte eben mehr Handlungsspielraum, bei dem erwarte ich im Positiven und im Negativen größere Überraschung, weil Friedrich Merz ist jetzt ziemlich klar, wo die Reise hingeht. Der biedert sich an, der will an der Macht bleiben, der macht alles, um an der Macht zu bleiben. Von daher sind da die Überraschungen geringer.
Und vielleicht noch eine Idee, also Trump, viele haben ja Angst, dass er was Verrücktes macht oder dass wieder eine Überraschung kommt, aber 2026 sind ja auch wichtige Wahlen, die wird er ja gewinnen wollen. Wird er vielleicht handzahmer denn je, 2026?
Na, ist er in vielerlei Weise handzahm geworden, hat sich mit der Republikanischen
ist er ja schon, ja, genau.
Partei geeinigt. Gerade ist Marjorie Taylor Greene, also die MAGA-Bewegung, America First, ja im Prinzip tot. Da ging es darum, für die kleinen Amerikaner einzustehen, Frieden, all diese Dinge, da hat er ganz wenig von eingelöst. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Stimmung mal wieder kippt in den USA und dass die Wahlen 26 dann von sehr große Zugewinne der Demokraten zeigen, wie jetzt schon vor einigen Wochen, wo auch die Demokraten kräftig zugelegt haben.
Herr Otte, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
War wie immer ein Vergnügen und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, wir bekommen einen Daumen nach oben. Und wenn ihr solche Gespräche in Zukunft nicht verpassen wollt, dann unbedingt meinen Kanal abonnieren. Danke Ihnen, danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.